Welcome to the Shock 2 Podcast, your program for video games, comic books, movies, and much more.
Hallo und willkommen bei einer neuen Folge des Shock 2 Podcast. Mein Name ist Michael Furtenbach und ihr hört diesmal einen bunten Themenmix, der ein wenig zumindest zur aktuellen Woche passt, denn zwischen 24. und 27. Juli ist es wieder soweit. Die San Diego Comic-Con findet statt, das Popkultur-Event überhaupt. Games, Comics, Toys und natürlich Filme und Serien, Trailer und News und Updates. Das findet ihr ab den nächsten Tagen auf der Shock 2 Webseite natürlich. Und wie gesagt, dieser Podcast, der passt ganz gut zusammen, denn in der nächsten rund einer Stunde, ja, rede ich nicht nur mit dem René Findernick über die aktuellsten Samsung Smartphones, ja, das sind nämlich das Galaxy Z Fold 7 und vor allem das Z Flip 7. Beide Telefone hat sich der René schon angesehen. Wir werden auch ein bisschen noch über den Tellerrand auch natürlich blicken. Aber wie gesagt, dann wird's nerdiger und beides sind Themen, die dann auch auf der Comic-Con relevant sein werden. Ich rede nämlich dann gleich mit dem Hans-Peter Glock über einen Film, der diese Woche erst anläuft, nämlich Fantastic Four First Steps, der Marvel Cinematic Universe Film, der es richten soll. Der Film, der in die Kinos kommt und danach wird es mindestens ein Jahr lang eine Pause geben für Marvel-Filme aus dem Hause der Marvel Studios. Ich plaudere mit dem Hans-Peter Glock und wir werden möglichst spoilerfrei, also wirklich, es ist sehr, sehr spoilerfrei, das kann ich jetzt schon versprechen, euch sagen, zahlt es sich aus, jetzt ins Kino zu gehen und vor allem, wie schlägt sich dieser Film auch im Vergleich zum gerade angelaufenen Superman, der ja bei vielen von euch sehr gut ankommt. Und dann zum guten Abschluss hole ich mir dann auch noch den Florian in die Leitung und wir reden über Star Trek Stranger Worlds. Die dritte Staffel ist gerade angelaufen und auch hier wird spoilerfrei eine Besprechung geben, was ihr euch erwarten könnt vom Staffelauftakt, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Und danach gibt's, und das ist wirklich auch gut markiert, also sprich, ihr bekommt einige Warnungen, danach wird gespoilert und wir reden natürlich über die Dinge, die in den ersten zwei Folgen passieren, über Anspielungen, über Querverweise zu anderen Star Trek-Serien und vieles, vieles mehr. Auch hier schweifen wir ein bisschen ab. Generell, wir reden auch generell über die Situation bei Paramount, die Situation der Star Trek-Serien, der Filme, des ganzen Franchise. Also wie gesagt, da versuchen wir auch einen schönen Bogen zu schlagen. Ich hoffe, es ist was für euch dabei. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören und jetzt geht's los. Ja, ich freue mich sehr, bei mir in der Leitung ist schon der René Findernick. Hallo René.
Hallo.
Wir haben vor kurzem einen Live-and-Tech-Podcast aufgenommen und der war vom Timing so ein bisschen semi-optimal, sind wir dann draufgekommen, denn genau an dem Tag, wo der Podcast aufgeschlagen ist, ja, da war er, wie gesagt, wir haben ein paar Tage vorher aufgenommen, hat dann Samsung alle neuen Geräte gezeigt. Ja, du hast mir eh erzählt gehabt, dass du auch zu einem Event eingeladen warst, wo die Geräte auch gezeigt wurden. Inzwischen testest du sie auch und darum freue ich mich umso mehr, dass du dich bereit erklärt hast, jetzt nochmal kurz hier auch über die neuen Samsung-Geräte zu reden. Welche Samsung-Geräte sind es? Es sind vor allem die faltbaren Telefone. Da gibt es ja sowohl die Flip als auch die Fold. Und eine Uhr wurde auch gezeigt, die schieben wir aber heute mal zur Seite. Wir wollen mal nur die Telefone, weil sonst wird der Beitrag auch viel zu lange. Es sind drei Telefone gezeigt worden.
Genau, also natürlich das riesige Flaggschiff als Highlight, das neue Galaxy Fold, das eine ziemliche Designänderung durchgemacht hat. Wenn man sich an die vergangenen Fold-Geräte erinnert, sie waren immer relativ klobig, relativ dick. Das hat sich jetzt mit der 7er Version komplett geändert. Wir sind da jetzt bei einem sehr, sehr dünnen, sehr, sehr eleganten Gerät. Also da hat sich wirklich ein großer Sprung getan, was das Design betrifft. Und wir haben dieses Mal gleich zwei Flip-Geräte. Also Flip, die sind die kleineren Versionen, die quasi aufgeklappt so wie ein normales Smartphone aussehen und zusammengeklappt so richtig wie ein Pocket-Gerät. Und dieses Mal gibt's nicht nur das Standard Flip, also das Flip 7, sondern auch eine FE-Version, eine günstigere Version. Die gibt's erstmals. Der Hintergrund ist, Samsung bietet damit das erste Mal ein Foldable zu einem Preis für unter 1000 Euro an. Also um 9,99 startet das FE, während Fold und Flip natürlich weit, weit teurer starten.
Wir gehen die alle durch. Lass uns ganz kurz mal über das Fold reden. Ja. Ich kann mich erinnern, letztes Jahr haben wir über das Sechser gesprochen und du hast gesagt, ja, das ist das neue von Samsung und ich habe dann einfach nur mein Honor V3 daneben gelegt und das hat ausgeschaut wie zwei Generationen drüber. Ja. Also das ist einfach echt traurig gewesen für Samsung. Das hat sich schlagartig geändert in diesem Jahr. Also ich habe mir das jetzt kurz vor der Sendung auch nochmal angeschaut, ja. Samsung ist hier absolut zurück, ja, ist hier nicht oben auf, aber schließt auf mit Honor, mit Oppo. Vom Design hat er ein neues Scharnier entwickelt, hat da wirklich vieles hineingesteckt, ja. Noch nicht an allen Punkten oben, aber auf alle Fälle, das muss man dann zusprechen, ein wahnsinniger Sprung und wahrscheinlich dann auch die Erklärung, warum sich da in den letzten Jahren so wenig getan hat. Weil einfach da die Ingenieure an dieser Generation gearbeitet haben und einfach wirklich hier von Grund auf neu angefangen haben und das dauert halt länger als ein Jahr.
Ja, also wirklich im Vergleich zu den vergangenen Generationen ist es wirklich quasi ein neues Gerät. Sieht super aus. Es hat sich aber nicht nur beim Design einiges getan, es hat sich auch bei Display und Kameras was getan. Also zum Beispiel die Hauptkamera. Hat das Fold jetzt vom Ultra-Modell, vom S25 Ultra übernommen. Da haben wir jetzt eine 200-Megapixel-Hauptkamera. Auch von der ganzen Designsprache. Innen ist man zum Beispiel auch wieder weggegangen von den Unterdisplay-Kameras und hat jetzt wieder eine normale Punch-Hole-Kamera verbaut. Also da hat sich schon sehr, sehr viel im Vergleich zum vorigen Modell getan, während die Sprünge halt zwischen 4, 5, 6 jetzt eher überschaubar waren. Wir haben da natürlich auch wieder den aktuellsten Snapdragon-Chip drin. Wir haben bis zu 1 Terabyte Speicher, wir haben bis zu 16 Gigabyte Arbeitsspeicher. Also das Ding ist schon ein richtiges Arbeitstier zu einem entsprechenden Preis, weil man muss halt dazu sagen, wir sind da auch ein bisschen teurer als die Konkurrenten. Wir starten da mit der Basisversion bei 2100 Euro.
Das ist schon ziemlich heftig. Was mir negativ aufgefallen ist, aber ich habe sie nicht getestet, ja, aber nur mal jetzt rein, wie ich die Excel-Tabelle durchgegangen bin, ist die Akkugröße. Da ist man ziemlich hinten dran, wenn man den direkten Mitbewerb mir ansehe. Du hast es aber jetzt wirklich intensiv im Test die letzten Tage gehabt, ja. Wie schlimm ist das wirklich oder ist es einfach, es kommt immer darauf an, wie gut arbeitet das Ganze mit dem Betriebssystem zusammen und so, das wissen wir eh alles. Ja. Wie stark ist der Akku jetzt nicht von den Zahlen her, sondern wirklich im täglichen Betrieb?
Schlimm würde ich es jetzt nicht bezeichnen, aber es ist schon so, man kommt über einen Tag auch als Vielnutzer, es ist aber tägliches Laden angesagt. Also es gibt jetzt wenig, vor allem wenn ich halt das Innendisplay, das große Innendisplay nutze, für das das Gerät auch da ist, gibt es so gut wie keine Chance, dass ich jetzt auf über einen Tag komme. Also tägliches Laden am Verhangzock ist eigentlich wie bei den anderen Geräten. Also auch die Watch super, kommt man super über den Tag, auch mit Sport und allen aktivierten Dauerfunktionen, aber jeden Tag laden. Es ist jetzt nicht so, dass es zweimal am Tag irgendwie an das Ladekabel muss, aber viel mehr als ein Tag ist dann auch nicht einfach drin. Was uns auch gleichzeitig zu einem anderen bringt, wo sich ja noch immer nicht wirklich was getan hat, ist die Ladegeschwindigkeit. Da sind wir jetzt ja doch im Vergleich zur Konkurrenz schon sehr gemächlich unterwegs.
Jetzt rede ich mit jemandem, der wirklich einen guten Draht zu Samsung hat. Du warst ja auch vor kurzem erst auch in Südkorea und so weiter. Sprich, du hast Kontakte, wo man Fragen stellen kann, wo man auch richtige Antworten dann bekommt, ja. Warum ist das so? Ist ja wirklich so, dass Samsung ist ja keine Firma, die da jetzt so gedächtnisch überall hinten dran ist, sondern ganz im Gegenteil. Wenn die wollen, dann können sie. Gibt es da eine Erklärung? Ist das noch immer das Trauma von den explodierenden Akkus von vor ein paar Jahren?
Also das ist ja doch mit den Akkus, die Akkukause ist ja doch sehr lang her mittlerweile. Ich glaube, das war das Note 7.
Naja, aber ich glaube, das hat sich ziemlich eingebrannt bei Samsung. Ja.
Ja. Aber nein, ich glaube, es ist gar nicht jetzt in der Sorge, dass da was passieren könnte. Also ich kann auch nur spekulieren, es gibt jetzt da keine offizielle Stellungnahme oder so. Aber ich glaube einfach, es ist jetzt von den Nutzern wahrscheinlich nicht der allergrößte Wunsch, dass das schneller geht. Man sieht es ja bei anderen, zum Beispiel bei den Google-Pixel-Geräten, ist genauso gemächlich das Laden. Das ist einfach die Unternehmensphilosophie, ist das zu lassen, bis es halt heißt, wir haben eine wirklich, wirklich ausgereifte Lösung, wo wir mehr anbieten. Aber offenbar wollen sie da einfach auch nicht ganz vorne dabei sein.
Ja, sehen Sie nicht, die Gefahr besteht im Moment nicht, dass Sie vorne dabei sind. Also, ja, nein, ich, es ist jetzt nicht so, dass es ja super mega langsam ist. Also wir reden da eh noch immer von Geschwindigkeiten, von denen Apple vor kurzem noch geträumt hat, ja. Aber
Es wäre halt zum Beispiel auch vergleich spannend, wie das noch, wenn man das Gerät wirklich ein paar Jahre im Einsatz hat, ob sich da vielleicht bei der Lebensdauer dann Unterschiede zeigen gegenüber einem Gerät, das halt mit 90 oder sogar 120 Watt ladet. Das wäre ja eine spannende Geschichte, die man sich einmal anschauen kann.
das höre ich immer wieder, aber wie gesagt, in Wirklichkeit sind da die Mitbewerber ja auch schon ziemlich weit, um Technologien im Einsatz zu haben, dass die Akkus trotz Geschwindigkeit schonend geladen werden. Plus, es gibt ja diese schöne, ist es Nickel-Carbon, also die neue Akkutechnologie, die ja auch nochmal in Richtung Schnellladen einiges an Lebensdauer ja gewinnt. Und ich kann nur allen empfehlen, das bringt wirklich was. Wer, egal ob ihr schnell ladet oder nicht ladet, man kann bei der Switch 2 alles sagen, nur nicht, dass sie schnell ladet. Schaltet es dort ein, dass sie 90% geladen wird. Ja, und also dieses smarte Laden ist ein Feature, das haben glaube ich, eh alle Smartphones heutzutage. Egal wie schnell sie geladen werden, schaltet das ein. Das kostet euch zwar ein bisschen Akkukapazität, aber bringt euch einen enormen Schub an Leben vom Akku. Also
Vor allem, wenn man die Geräte halt wirklich jahrelang im
ja.
Einsatz haben will. Und da kommen wir ja wieder zum absolut positiven Aspekt bei Samsung. Mit den 7 Jahren Updates und
Ja.
OS-Generationen, da kann man das ja wirklich sehr, sehr lang nutzen. Und da
Absolut.
ist man gemeinsam mit Google Vorreiter, was die Update-Politik betrifft.
Bringt mich zu einer Frage, und ich weiß auch nicht, ob du da eine Antwort hast. Ich will dich da jetzt gar nicht auf dünnes Eis bringen, ja, aber das weiß ich auch von einem User im Forum, ja, der, ich weiß nicht, ob es ich glaube, ein Flip 5 oder 4 ist es. Also der hat schon länger sein Flip und der ist super zufrieden. Der nächste Phone wird auch wieder ein Flip. Schöne Grüße an dieser Stelle auch. Was er aber bemängelt hat, ist, dass nach einer gewissen Lebensspanne, und ich würde ihm mal auch sagen, dass er sein Telefon sehr gut behandelt, so wie ich ihn kenne, löst sich die Folie, die innere Folie von dem Telefon. Und das ist ja anders als bei anderen Telefonen, wo ich die Folie immer sofort runterziehe am Anfang, ja. Ich weiß, da haben wir unterschiedliche Ansätze für zwei. Darf man das nicht machen bei einem Folie, weil das ist einfach, die Folie ist ein Teil des Displays. Wenn man die runterzieht, dann wird es teuer. Ja? Sprich, wenn sich die löst, muss man zu Samsung gehen und muss die ersetzen lassen. Ja? Haben Sie da irgendwas gesagt? Ist das inzwischen auch schon ein eher gelöstes Problem? Weil ich weiß, das ist vor allem ein Samsung-Problem gewesen in den letzten Jahren. Ja? Also bei einem Honor und so weiter ist da die Lebensspanne dieser Folie deutlich höher. Ja? Haben Sie da irgendwie gesagt, dass Sie da nachgebessert haben? Weil es bringt es gar nicht, das
Es
zu
ist auf
fragen als
jeden
Tester, weil einfach zu lang testest du das Telefon noch nicht, dass du sagen kannst, die Folie ist jetzt viel besser.
Es ist, also jede Generation gibt es, wir reden ja jetzt von Innendisplay,
Ja, genau.
Verstärkung vom Innendisplay. Also bei der 7. Generation jetzt ist das Innendisplay auch noch einmal jetzt darf es mir wirklich nicht auf den Namen der Technologie festnageln, aber es ist noch einmal verstärkt worden durch eine Technologie. Ich glaube, seit der 6er-Generation hätte ich jetzt persönlich keine Berichte mehr gesehen, dass es da irgendwelche Probleme
Okay.
gibt in dieser Hinsicht.
Sehr schön. Dann lass uns gleich zum Flip kommen, würde ich sagen, ja?
Nur eine
Nein,
schnelle
bitte,
Anmerkung
Entschuldigung.
noch. Beim 7er-Modell ist jetzt leider die Stifteingabe gestrichen worden.
Ja.
Also ich glaube, was wirklich schade ist, weil das Gerät ist einfach perfekt für Stifteingabe. Ich habe das geliebt, zum Beispiel beim 6er mit der Stifteingabe.
Du warst
Aber
einer
das ist
davon.
natürlich was, Ich war einer davon, ja. Aber es ist natürlich auch was, was die Lebensdauer vom Innendisplay jetzt wahrscheinlich noch weiter erhöhen wird, wenn man da nicht irgendwie unter Anführungszeichen mit einem Stift rumkratzt.
Ja, ich weiß nicht. Ich glaube einfach, dass da auch das wird ein Grund sein, aber ich glaube auch, dass die Dicke wird wahrscheinlich da ein Grund sein, weil da wäre wahrscheinlich im Display wieder, dass der Samsung-Stift da wirklich gut verwendet werden kann und so. Irgendwie haben sie da halt einen Kompromiss finden müssen und wahrscheinlich ist dann das nach hinten rübergefallen, weil zu wenig Leute das wirklich dann verwendet haben. Ja, aber kann man nur spekulieren, ja. Lass uns noch über das Flip reden oder über die Flips eigentlich. Flip 7 und Flip 7 Fan Edition, FE. Sind eigentlich ziemlich unterschiedliche Geräte. Ja? Wollen wir mit dem günstigeren anfangen?
Gern.
Da gibt es ja ein bisschen schon Streitereien im Netz, warum dieses Gerät überhaupt auf den Markt kommt. Der Grund ist, ja, und wie gesagt, muss man hier auch ganz nüchtern sagen, also es soll jetzt auch gar nicht jetzt so ein Hate sein, wenn man sich es am Papier anschaut, du kannst mir gerne dann auch hier widersprechen, ist es im Großen und Ganzen ein Sechser mit dem neuen Prozessor. Ja, und der neue Prozessor ist auch das, worum das Siebener ein bisschen schief angeschaut wird, aber auch da reden wir nachher drüber, wie schlimm das wirklich ist oder ob das eigentlich gar nichts so Schlimmes ist. Ja, ist nämlich kein Snapdragon Elite oder was auch immer, sondern ein Equinox, also eine Eigenentwicklung von Samsung, die in den letzten Jahren jetzt nicht so gut im Ruf war, aber immer wieder auch gute Prozessoren herausgebracht hat. Also es ist nicht so, dass die jetzt alle komplett katastrophal waren. Also es ist dieser neue Equinox ist drinnen, ja, aber sonst die Technik vom Sechser, wenn ich es richtig gesehen habe.
So halbwegs, ja. Also es ist schon sehr, sehr ähnlich, nicht nur technisch, sondern auch vom Design. Man sieht es halt direkt von außen. Das neue 7er, also der Standard 7er, hat außen jetzt das Cover-Display über fast die ganze Außenfläche gezogen.
Sieht fantastisch aus,
sieht richtig gut aus, bis auf die Kameras und das geht richtig, richtig knapp zu den Kameras dazu. Das 7 FE dagegen schaut vom Design aus wie die 6er Generation, also da ist ein ziemlich breiter Rand noch zum Gehäuse. Also allein von dem ist einmal ein riesiger Designunterschied zwischen den zwei Modellen. Dafür so gut wie keiner zwischen 7 FE und der 6er Generation. Jetzt ist natürlich die Frage, die sich jeder selber beantworten muss, wenn ich das 6er habe, brauche ich das FE-Modell? Oder die andere Frage, wenn ich gar keins habe, kaufe ich mir das 6er oder die FE-Edition?
Und das ist halt der Punkt. Also das soll auch, darum finde ich auch die Diskussion fast ein bisschen übertrieben, ja, weil die Entscheidung hat ja jeder, die er machen kann. Und die Entscheidung, da schwingt ja auch viel Gutes mit. Denn du hast schon gesagt, hey, super, Samsung, erstmal eins zum Start unter 1.000 Euro gedrückt, ja. Und damit kann ich auch leben, dass das jetzt Design von der Vorgängerversion ist. Ich kriege sogar den neuen Prozessor, sprich, ich kriege wahrscheinlich trotzdem das Versprechen, dass lange Updates kommen und, ja. Also ich finde, das sind ja alles coole Sachen. Was man dazu sagen muss, und das ist ja was Gutes eigentlich, ja, ihr kriegt das 6er schon für unter 800 Euro. Ja, also sprich,
man kriegt. Und das ist wahrscheinlich jetzt auch das Problem von der FE-Version. Wenn ich sage, der 6er ist eh schon so günstig.
Der Prozessor war nicht so schwach. Also man kann sich das holen und hat ein tolles Telefon. Also die nächsten Jahre. Also sprich, ihr könnt auch das 6er kaufen und habt trotzdem noch einige Jahre Updates und habt ein tolles Flip. Ja, wenn ihr möglichst günstig ein gutes, modernes Flip haben wollt, dann könnt ihr auch das 6er holen. Ja, also sprich, weil das Coole an der Generation ist eigentlich das Außendisplay. Also wenn ich jetzt alle Features anschaue, die da dazukommen sind, den andere auch noch, ich weiß. Ja. Aber das Außendisplay ist wirklich, das sieht super heftig aus. Ja, also ich bin echt gespannt, weil wir wissen ja beide, einige Mitbewerber bringen Flip vom Formfaktor Flips in den nächsten Wochen eigentlich, ja. Und das ist die Messlatte, ganz ehrlich. Das Außendisplay ist diesmal echt die Messlatte. Also und das ist schön, das freut mich auch total für Samsung, weil wir haben zuerst schon gesagt, beim Fold sind sie hinten dran, ja, und jetzt haben sie aufgeholt, aber beim Flip sind sie vorne, ganz klar, finde ich. Weil auch wenn du das Motorola anschaust, das war für mich vorher irgendwie so vom Design her, das sieht ja auch jetzt wieder eine Generation dahinter aus, also mindestens. Ja. Das ist echt spannend, dass Samsung da echt, da haben sie hingelegt, ja.
Ja, auf jeden Fall. Für mich ein bisschen das Kuriose ist ja, dass es abseits jetzt von diesem Display und Design jetzt nicht so viel Unterschiede zwischen dem Flip 7 und dem Flip 7 FE gibt.
Ich glaube, das Scharnier ist auch neu, oder? Haben Sie nicht auch dieses Scharnier vom Fold jetzt auch im Flip drinnen, ne? Mhm.
Aber es ist natürlich trotzdem ein bisschen dicker als jetzt das Fold.
Ja, ja.
Weil das Fold ist ja wirklich sehr, sehr dünn, obwohl es trotzdem sehr stabil wirkt.
Ja.
Aber jetzt abseits vom Display, Display ist natürlich ein bisschen kleiner bei der FE Edition, also außen wie innen. Ist ein bisschen dunkler, wobei wir da wirklich von Werte reden, was sich jetzt trotzdem bei Sonnenlicht super ablesen lassen.
Mhm.
Ist auch toll geschützt, also wirklich mit den Technologien vom teureren Modell. Aber abseits davon haben wir echt nicht viel Unterschiede. Die Kamera, das ganze Kamerasystem ist fast eins zu eins das gleiche. Also gerade mal bei der Frontkamera hat man ein bisschen einen größeren Sensor drin. Beim Prozessor sind wir jetzt, das Flip 7 verwendet den Exynos 2500, beim FE sind wir beim 2400, also wird jetzt nicht der riesige Sprung bei der Leistung sein. Man hat beim Flip 7 ein bisschen mehr Arbeitsspeicher, also 12 GB gegenüber 8 GB beim FE. Aber es ist, also jetzt die Unterschiede sind jetzt überschaubar für das, dass es eigentlich zwei verschiedene Modelle sind.
Ja, aber wie gesagt, muss man eh wissen, was einem was wert ist. Also ich glaube, da geht's eher. Ich meine, Samsung hat da ja zum Großteil ja die Apple-Schiene. Ja? Da geht es halt auch wirklich um einzelne Verbesserungen. Wenn du das Display haben willst, das Außendisplay, dann gibt es keine Wahl. Fertig.
Ich glaube auch für den Preisunterschied zwischen FE und dem ersten Standard-Split bricht bei mir halt viel das, dass man sich gleich das normale 7er holt.
Genau. Weil dann kriegt das Außendisplay auch das Geile und fertig. Ich glaube, das ist
ja Außendisplay, neuerer Prozessor, bisschen größeren Akku.
Ja. Aber das meine ich ja mit Sie fahren diese Apple-Schiene. Weil du gehst ja auch bei Apple hin und sagst, okay, eigentlich brauche ich das alles nicht. Ja, ich hole mir das mittlere Modell. Und dann gehst du halt hin und sagst, ein bisschen mehr Speicher wäre schon gut. Okay. Ja, dann kriege ich einen größeren Akku auch. Ah, das Display ist auch besser. Dann kann ich doch ein größeres nehmen. Und dann bist du ein größeren. Und das ist, das nächste hat aber viel bessere Kamera. Und plötzlich rutscht du halt immer mehr nach rechts unten, ja, wo das Spitzenmodell ist, ja. Und ich glaube, das ist ja die Schiene, ja. Was ihn dann halt wirklich rein Punkt kackt, ja, ist halt echt das Sechser. Was halt diese Rechnung ein bisschen durchkreuzt, indem sie halt ein Sechser haben, was im Großen und Ganzen das 7 FE ist, ja, und halt deutlich günstiger ist, ja. Aber sonst, die 7er Generation ist schon gut aufgestellt vom Preis her.
Ja, voll.
Das ist jetzt für Samsung, meine ich jetzt, also vom Blickwinkel des Herstellers. Ja. Nein, sehr schön. Ja, ich finde es wirklich super, dass Samsung da in dem Jahr wirklich gut nachgezogen hat. Ich freue mich schon, wir beide testen ja auch schon einen Mitbewerber, der bald offiziell auch angekündigt wird und so weiter, der auch gut mitspielt. Aber auch da kann ich sagen, dass jetzt Samsung nicht so weit hinten ist, sondern wirklich in dem Jahr super mitspielen kann. Gibt es noch irgendwas, was du über das Betriebssystem, gibt es da irgendwelche Änderungen? Weil ich bin immer der große Kritiker, wenn Samsung ist, ich komme nicht wirklich, zurecht ist jetzt falsche Worte, aber ich bin, die Geschmacksrichtung Android von Samsung ist nicht meine, sage ich ganz ehrlich. Haben sie da irgendwelche Änderungen gemacht, dass sie sagen, okay, sie vor allem Features, die vielleicht gerade dem Formfaktor entsprechend sind im Workflow? Ja. Gibt es da irgendwelche Ankündigungen?
Ja, also wir sind ja jetzt mittlerweile beim neuen, bei der neuen Betriebsversion One UI 8, basierend auf Android 16, also wirklich das Allerneueste, was man momentan kriegen kann. Und es geht bei Samsung natürlich alles Richtung Galaxy AI, also alles unter künstlicher Intelligenz. Wir haben da die bekannten Sachen, die wir bisher jetzt schon drin gehabt haben, Circle to Search für irgendeine Sachen am Bildschirm einkreisen und die KI sagt mir, was ich da sehe oder wo ich das bekomme. Die ganzen Dolmetscher- und Translate-Funktionen, die man schon kennt, gerade wenn wir vom Flip reden, ist natürlich spannend alles, was fotomäßig passiert. Also ich kann das Ding einfach hinstellen, habe diese unter Anführungszeichen Flexcam wird das genannt, wo ich freihändig Selfies einfach aus verschiedenen Winkeln aufnehmen kann. Da verfolgt mir ja die Kamera ein bisschen und drückt mich immer perfekt ins Bild. Da muss ich mich nicht irgendwie verrenken oder irgendwie kümmern drum, dass ich in der Mitte vom Bild stehe, sondern das bringt mich halt mit den verschiedenen Kameraschwenks dann so, dass ich gut im Bild bin, sagen wir so. Aber gerade natürlich für Spielereien ist dann das größere Fold natürlich perfekt. Da kann ich verschiedenste Apps gleichzeitig offen haben, hin und her schieben. Also wirklich per Drag and Drop einfach von zwei geöffnete oder drei geöffnete Apps sogar einfach Inhalte hin und her schieben. Also vom Arbeiten ist das wirklich, wirklich praktisch, was da gemacht worden ist. Und das sind also vielleicht wird man auf den ersten Blick jetzt beim Betriebssystem nicht so viel Änderungen merken, weil vom Design ist es ja ziemlich gleich geblieben, aber man merkt es einfach bei Arbeiten, die man erledigen will. Was ich vorher halt einen Tipp oder einen Klick mehr gebraucht habe, erspare mir jetzt, kann einfach irgendwas hin und her schieben, ohne eine Zwischenstation zu gehen. Kann da wirklich einfach verschiedene Sachen festmachen am Bildschirm, die ich immer brauche. Also es hat sich alles im Arbeiten sehr, sehr vereinfacht.
Das klingt gut. Werde ich mal ausprobieren auf alle Fälle wieder. René, vielen Dank.
Und was ich, abschließender Satz, was ich bei Samsung wirklich loben muss und was ich liebe bei Samsung, ist einfach Samsung DeX. Also, dass du das Ding einfach wirklich kabellos mit einem Monitor verbinden kannst und damit arbeiten kannst, wie quasi mit einem normalen Desktop-Computer.
Das ist cool.
Also, ich glaube, da ist Samsung wirklich wirklich jedem Konkurrenten sehr, sehr weit voraus. Und das ist wirklich praktisch. Und vor allem, wenn man sich das Ding um 2.100 Euro holt, dann hat man was, wo man sagen kann, ich kann das Ding wirklich als Computer verwenden. Ganz praktisch, ganz ohne Probleme und habe die entsprechende Leistung dann auch dazu, solche Arbeiten zu machen.
Nein, super, das ist ein super wichtiger Punkt und auch einer, der mich auch sehr interessiert. Ist ja auch wirklich das, was ich immer sage, ja, dass du kannst ja jemanden, der ein Telefon für den einen oder anderen Schnappschuss MP3s hören oder Streaming, ja, und vielleicht Netflix schauen im Zug und halt ein paar neue Videospiele drauf spielen, kannst du nicht sagen, hey, hol dir ein Smartphone um 2000 Euro plus. Ja, das ist nicht zum Erklären. Ja, auch selbst das flippt nicht, ja, um 1000 Euro. Ja, das ist einfach, das sind nicht die Preise, die du aufrufst für ein Alltags-Smartphone, was du halt mit hast, aber halt nicht jetzt irgendwie raus hat. Nützt du das aber zum Arbeiten, ja, sparst du dir vielleicht das Notebook mitnehmen, ja, und solche Dinge. Ja. Also umso mehr diese Punkte du abhakst, ja, dann kommst du ja irgendwann zu dem Punkt und sagst, okay, du gibst jetzt das Geld aus, ja, sparst aber Zeit und andere Geräte, die du nicht immer mitschleppen musst, ja. Das ist ja ganz was anderes. Aber das sollte sich halt wirklich jeder überlegen, bevor man sich ein Smartphone kauft, ja. Eben das, was ich zuerst die Apple-Falle, ja, wobei das jetzt nichts so Negatives ist, ja, wo man halt sagt, okay, man holt sich ja immer ein teureres, ja. Man sollte sich wirklich überlegen, was nütze ich aus davon und was nicht, ja. Wie viel brauche ich davon? Ja, wenn ich mich zu wenig davon brauche, dann ist es einfach wirklich extrem schade. Und vielleicht gibt es sogar ein Smartphone, was genau in der Mitte ist. Ja, ein Smartphone. Das kostet halt keine 200, das kostet vielleicht 500 oder 550, hat aber dann genau eine starke Kamera, aber dafür nicht den starken Prozessor, den ich brauche, wenn ich eine Windows-Umgebung haben möchte oder so. Also man sollte sich da wirklich schauen. Es gibt ja so viele Geräte inzwischen, die sich auch in dem Punkt noch gut unterscheiden. Also ich glaube, da kann man überall gut hingreifen und
es ist ja schön, dass gerade in dem Preissegment, das du genannt hast, jetzt wieder gerade eine Phase ist, wo sehr viele Neuen auf Österreich drängen.
Absolut, ja.
Also da hat man dann eine super Auswahl, wenn man sagt, 500 setzt man sich da als ungefähres Ziel. Da gibt es mittlerweile echt schöne und gute Auswahl.
Da kriegt man halt die Telefone, die noch vor kurzem in der absoluten Flagship-Generation waren und damit kann man schon eine Menge Dinge anstellen. René, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ja, also ich kann das ruhig transparent sagen, wir haben am Sonntag am Vormittag aufgenommen, umso mehr bin ich dankbar, dass du die Zeit genommen hast. Ja.
Sehr gerne.
Und wünsche dir alles Gute und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal.
Danke, bis bald, tschüss.
Auf der ganzen Welt berühmt, bitte begrüßen Sie mit mir die Fantastic Four. Mr. Fantastic. Die Unsichtbare. Die menschliche Fackel.
Ich liebe
und das Ding.
Hey, wie spät ist es? Sag den Satz.
Den sage ich normalerweise eigentlich nicht.
Zeit für eine Tracht Prügel!
Das sage ich nur im Cartoon.
Nie zu spät zum Sonntagsdinner. Lasst uns essen.
Wie viel Uhr ist es?
Zeit zu essen. Komm jetzt.
Es brennt heftig bei den Marvel Studios. Der letzte Mega-Erfolg ist schon ein Zeitalter her. Und auch Kevin Feige hat zuletzt einige Interviews geben müssen rund um den Release von Fantastic Four First Steps und erklären müssen, wie es jetzt auch weitergeht mit den Marvel Cinematic Universe. Wir sind natürlich dran und wenn ich wir sage, dann freue ich mich sehr. Bei mir in der Leitung ist schon der Hans-Peter Glock. Hallo Hans-Peter.
Servus Michael.
Du warst heute, wo wir das aufnehmen, für Shock 2 im Kino und hast schon Fantastic Four First Steps gesehen.
Ja.
Jeden Marvel-Film, der jetzt mal eine ziemlich lange Pause einläutet, vor allem wenn man es jetzt gewohnt ist der letzten Jahre, wo eigentlich es Schlag auf Schlag ging. Rund ein Jahr wird es jetzt höchstwahrscheinlich mal keinen Marvel-Film geben, vielleicht sogar ein bisschen länger, weil es ist noch nicht ganz klar, ob nicht Spider-Man sogar noch ein bisschen verschoben wird und dann sogar Doomsday der nächste Marvel Cinematic Universe-Film ist. Umso wichtiger, umso mehr sind natürlich alle Blicke jetzt auf Fantastic Four First Steps.
Ja, verstehe ich auch. Also wenn so viel Druck drauf lastet und so eine lange Zeit ist, dann muss man sich diesen Film halt genau anschauen oder vielleicht auch öfter. Ob man sich ihn öfter anschauen kann, werde ich vermutlich in diesem Gespräch mit dir noch erzählen.
Das hoffe ich sehr. Zuletzt warst du ja für uns bei Superman. Ja, und ich kann mich erinnern, auch da mal geplaudert und wir haben beide gesagt, hey, die Filme kommen ja fast parallel. 2 Wochen Unterschied, Superman und jetzt Fantastic Four First Steps und haben trotzdem, wenn man jetzt nicht im Kino war, sondern nur die Trailer kennt, so einen gewissen Parallellauf, also nicht nur von zeitlich. Beide müssen eigentlich es wieder mal richten, ja, weil sowohl DC ist in der Krise und startet ja sein komplettes Cinematic Universe gerade eigentlich neu mit diesem Film. Ja, ich weiß, es gibt schon 1,5 Fernsehserien, die drinnen spielen, aber in Wirklichkeit jetzt geht's da richtig los. Und auch Marvel ist in der Krise und nein, da gibt's keinen Reboot. Aber der Film ist der Film, der einfach den nächsten großen Avenger-Film eigentlich zum Einleiten hat und auch die Multiverse-Saga langsam und sicher zu Ende bringen soll. Also da lastet eigentlich sehr viel. Dann der nächste Parallele ist, beides hat so einen gewissen Rückkehr zu einem comichaften, charmanten, comedyartigen Look. Ja, zumindest von den Trailern. Ich war, wie gesagt, du hast im Kino nicht ich lasse dich gleich ausreden, keine Angst. Bei Superman warst du sehr, sehr zufrieden und hast gesagt, hey, das ist es, ich habe Lust auf mehr DC-Comics im Kino. Wie sieht's jetzt aus bei Marvel? Lass uns mal gleich vom Anfang an starten. Um was geht's eigentlich bei Fantastic Four? Ich weiß, ist jetzt schon eigentlich die 4. Version im Kino, oder eigentlich die 3. im Kino, die 4. gedrehte, aber doch jetzt mal die 1. im Marvel Cinematic Universe. Und ich glaube, der eine oder andere weiß gar nicht, um was da eigentlich geht und warum das jetzt plötzlich in den 60er Jahren spielt.
Warum es genau in den 60er Jahren spielt, das wird im Film auch nicht ganz geklärt. Das ist einfach in einem anderen Universum, nicht in dem bekannten Marvel Cinematic Universe Universum. Also man hat ja andere Universen schon gesehen, aber das ist der Film, der wirklich ganz komplett in einem eigenen Universum spielt, wo man vorher noch nichts darüber wirklich gehört oder gesehen hat. Vielleicht irgendwo Anspielungen, die ich nicht mitbekommen habe, aber das ist der erste 2 Stunden Einblick in dieses Universum. Und es geht darum, Fantastic Four, man kennt sie ja, es ist die menschliche Fackel, die unsichtbare Mr. Fantastic und das Ding. Und die müssen wieder mal die Welt retten. Und lustigerweise ist es auch in diesem Film so, dass es ähnlich wie bei Superman keine Origin-Story ist, sondern am Anfang wird kurz zusammengefasst, dass schon 4 Jahre lang die jetzt Helden sind und die Welt retten und wirklich auch super populär sind, eigentlich alles schaffen. Und dann kommt eine neue Bedrohung. Man hat es im Trailer ja schon gesehen. Der Galactus und auch Silver Surfer kommt vor und die Fantastic Four stoßen erstmals, so hat man das Gefühl, an ihre Grenzen, weil sie halt wirklich überfordert sind. Und das ist eigentlich so die Prämisse des Films, wie sie dann versuchen, die Welt zu retten. Ist jetzt eigentlich lustigerweise, wenn man so sagt, der zweite
Fox-Konstantin-Film
2007, der hat ja eigentlich ähnliche Story gehabt. Ist aber nicht das Gleiche, bis auf den Silver Surfer, Galactus und auch
Fantastische Vier.
Ist das alles ganz anders. Es passieren ganz andere Dinge. Es gibt keinen Dr. Doom, der ja im Konstantin-Film ja im ersten Teil schon eingeführt wurde. Ja. mit dem Julian McMahon, der ja leider jetzt gestorben ist. Das heißt, man braucht keine Angst zu haben. Der Film ist komplett neu. Und das Coole ist, der ist so neu und so ohne irgendwelche Bezüge zu anderen Filmen, dass man ihn einfach anschauen kann, wenn man gar nichts gesehen hat von Marvel in der letzten Zeit. Du hast irgendwelche Serien verpasst, du hast irgendwelche Filme verpasst. Wurscht. Geh einfach hin und schau ihn dir an, weil du hast eine abgeschlossene Geschichte, die dich abholen kann. Das ist eigentlich vom Feeling her wirklich, wenn du reingehst, so wie Superman, vom Look her, vom Feel her, von der Fokussierung auf menschliche Interaktionen und das Gute im Menschen, fühlt sich ein bisschen wie Superman an.
Das hat Kevin Feige jetzt auch eben gemeint in den ganzen Interviews und das immer wieder richtig schön. Nein, ihr müsst jetzt nicht alle Serien gesehen haben. Obwohl ich ihm da gar nicht recht gebe bei vielen Sachen, also er sagt doch, das ist der Schuld, warum Thunderbolts nicht funktioniert hat. Wobei, wenn du dir anschaust, wer bei Thunderbolts dabei war, bis auf einen Charakter, sind die alle aus Kinofilmen. Oder das ist der Grund, warum Marvels nicht funktioniert hat. Ja, die eine Heldin ist natürlich aus einer Milliarden-Dollar-Produktion, also sprich eine Milliarde eingespielt, aber die anderen zwei aus Fernsehserien, die kann man nicht kennen und so weiter. Und ich glaube, das tut dem Ganzen ein bisschen Unrecht, ja, weil gute Drehbücher würden auch helfen, aber ich glaube einfach, dass sie da extrem zurückfahren. Weniger Filme, weniger Fernsehserien. Die Fernsehserien gehen eher wieder in die Richtung der Fernsehserien, die wir am Anfang des Marvel Cinematic Universe gesehen haben. Die Serien, die er eigentlich nie wollte, ein Agent of S.H.I.E.L.D. und so weiter. Ich glaube, diese Serien werden wir wieder sehen. Und das haben wir ja auch jetzt schon gesehen und es geht ja schon in die Richtung. Ja, Daredevil ist schon ein bisschen was in die Richtung. Ja, Zuletzt Ironheart und auch Wonder Man kommt, glaube ich, noch. Ne? Genau. Das sind noch alte Produktionen, das muss man dazu sagen. Die liegen ja schon länger im Giftschrank, die kommen jetzt noch raus. Ja. Aber Daredevil ist ja schon wirklich schon ein bisschen so hingeschnitzt, wie, glaube ich, er die neuen Serien sehen will. Ich glaube, ein Prototyp wird dann auch werden ein Punisher. Da kommt ja ein Miniserien-Special auf Disney+. Genau. Aber wir sehen den Punisher auch im nächsten Spider-Man-Film. Der im Moment nach Plan auch der nächste Cinematic Universe Film sein sollte. Also mal schauen, wie es da weitergeht. Ja. Ansonsten super, dass du das auch noch gesagt hast, dass das eben nicht, obwohl es auf den ersten Blick natürlich so aussieht, ein Remake ist von Fantastic Four 2, The Rise of the Silver Surfer, ja, ist es nicht, ja. Warum hat man die gleichen Zutaten? Das sind einfach essentielle Fantastic Four Zutaten. Ja, Dr. Doom auch, aber der wird schon noch kommen. Aber Galactus und der Silver Surfer, das sind essentielle Zutaten, so wie der Spinnenbiss bei Spider-Man. Ja, das darf man nicht vergessen. Das sind einfach Key-Momente in der Historie von Fantastic Four, wie sie zum ersten Mal auf Galactus und auf den Silver Surfer greift. In jeder Fernsehserie, wo die Fantastic Four vorkommen, also Zeichentrickserien, den Moment, den gibt's dann.
Ja, und das passt auch gut. Ich meine, der letzte Fantastic Four-Film, der gut, einigermaßen gut war, sagen wir mal, der ist ja auch schon ewig lang her, das war 2007. Wir vergessen den von 2015 mal, weil der war ja, da sind wir uns einig, der war halt eher schlecht. Und insofern, das geht, das ist ja fast 20 Jahre her. Das ist, da kann man schon wieder quasi dieselben Zutaten in anderer Form präsentieren. Und es funktioniert auch gut. Und denken wir an Spider-Man, ich meine, der ist zwischendurch auch schon wieder gekommen und da gab es ähnliche Gegner wieder und jetzt sogar dieselben von damals wieder und uns hat's taugt. Das ist übrigens, das wollte ich noch sagen, ist jetzt ein bisschen off-topic vielleicht, aber eigentlich ist es zum Topic. Auch, man kann sie den Fans nicht recht machen. Früher wollten alle, alles soll verlinkt sein, alles soll zusammengehören, uns taugt das voll, wir wollen, dass Agents of S.H.I.E.L.D. mit den Filmen verlinkt ist, wie cool ist das? Und kaum passiert's und Disney setzt sich drauf oder Marvel setzt sich drauf und bietet wirklich viel, also fast ein bisschen zu viel, aber halt wirklich volles Rohr, beschweren sich alle und hassen alles. Und ich glaube auch, was den Marvels zum Beispiel extrem geschadet hat, war, dass Leute einfach, früher hat man Freunde gehabt und die haben gesagt, hey, der Film ist cool, schaut er den an oder der ist schlecht und hattest eine kleine Bubble von Opinion Leaders. Und jetzt gibt es halt ein paar Leute, Internet-Trolle, die halt schreien und auch zu Recht oder teilweise zu Unrecht, der Marvels-Film war jetzt nicht perfekt, aber er war nicht so schlecht, wie die Trolle geschrien haben. Und die Leute sind halt nicht ins Kino gegangen, weil sie auf das vertraut haben, weil einfach die lauten Stimmen die Stimmung so runtergezogen haben. Ja, das ist halt auch ein Nachteil der heutigen Zeit, dass das einfach
absolut. Absolut, ja. Ich glaube aber trotzdem, ja, man darf nicht nur die Leute mögen keine Verknüpfung mehr. Ich glaube, die Leute haben richtig Bock sogar auf eine gute Verknüpfung. Aber was haben wir bekommen? Wir haben einfach so Pseudo Mega-Verknüpfungen bekommen, ja. Das ist ganz schwer zu erklären, weil früher war es so bei Agent of S.H.I.E.L.D., ja, du hast ein bisschen Verknüpfungen gehabt, aber eigentlich wolltest du mehr haben. Du wolltest richtige Verknüpfungen haben, die Relevanz haben, und die hast du eigentlich bis jetzt nie wirklich bekommen. Ganz, ganz selten, ja. Marvel ist vielleicht so ein Beispiel, ja, aber der ist ja nicht gefloppt wegen der Verknüpfung, sondern es sind einfach, du hast einfach irrsig viele Filme und auch Serien bekommen, wo du so pseudo-wichtige, epische Momente, da kommt jetzt der neue Charakter in, am besten in einer Szene nach dem Abspann, und von dem hast du nie wieder gehört. Ja, was ist mit Herkules? Was ist mit Herkules? Ja, was ist mit
das waren und, Verknüpfungen, das waren einfach Post-Credit-Scenes.
Aber Verknüpfungen halt hin zu, ja. Ich will die Geschichte wissen, ja, was dahinter steht. Auch das wurde im Interview angesprochen und er hat gesagt, er hat eigentlich nur eine Gegenfrage gestellt, ja, ob man das wirklich wissen will. Ja, ich will das wissen, ja. Also ich glaube eher, das lassen sie offen und vielleicht in 10 Jahren greifen sie auf irgendwas zu, ähnlich wie es ja bei anderen Sachen jetzt auch wieder in Mode war. Aber ich bin mir da nicht ganz sicher. Also ich glaube einfach, da haben sie sich verzettelt. Verzettelt mit unausgegorenen Drehbüchern, verzettelt mit Produktionen, die immer wieder umgeworfen wurden, Filme verschoben wurden und deswegen irgendwas nicht vorkommen durfte oder umgekehrt, es musste was vorkommen unbedingt, was eigentlich nicht vorgesehen. Und das sind mehrere Filme, die einfach daran zerschellt sind eigentlich an der Kinokasse. Das liegt nicht daran, dass die Leute überfordert waren, ja, sondern die Leute waren angeödet von den Verknüpfungen, ja, weil sie einfach keine Relevanz haben. Wenn das Verknüpfungen sind, die Relevanz haben, ja, und auch noch gut geschrieben sind, sprich, wenn du es nicht weißt, dann hast du auch noch einen schönen Film. Das geht ja trotzdem beides, ja. Dann hast du gewonnen, ja. Was haben wir bekommen? Wir haben plötzlich Filme gehabt und das war am Anfang des MCUs eben nicht nur in der ersten Phase, sondern in der zweiten und dritten Phase war das nicht, ja. Dass du irgendwie dich dumm gefühlt hast, wenn du es nicht kanntest, ja. Und trotzdem, wenn du es wusstest, war es auch wurscht, weil es in Wirklichkeit fürs große Ganze keine Relevanz hat. Obwohl du, du hast eigentlich beide Gruppen, sowohl die Hardcore-Fans als auch die Gelegenheitszuschauer, nicht abgeholt mit einem Film und deswegen haben die Leute keine Lust mehr auf die Fernsehserien gehabt und schon gar nicht auf irgendwelche Filme. Also das ist, glaube ich, der wahre Grund.
Und man muss auch dazu sagen, manche Filme waren halt schon ein bisschen auch von der Umsetzung schlecht gemacht, weil ich bin zum Beispiel ein großer Fan von Sam Raimi, aber Doctor Strange und Multiverse of Madness war einfach so sinnbefreit von vorne bis hinten. Coole Elemente, dieses Horror-Element, aber alles war so semi ausgegoren und auch die CGI-Effekte. Und ich war am Ende so, hey, warum habe ich? Ich habe mich so gefreut auf diesen Film. Und dann hat er mir die WandaVision-TV-Serie zerstört und hat auch mir noch einen Film vorgesetzt, der nicht so gut war.
Und der Film ist ein super Beispiel dafür, weil der Film wurde zweimal verschoben. Ja, Raimi ist ja auch nur eingesprungen. Ja, eigentlich hätte es ein Horrorfilm sein sollen. Ja. Ähnlich wie es jetzt Clayface macht übrigens bei DC. Aber James Gunn zieht's durch. Das ist Clayface wird ein waschechter Horrorfilm. Mit einer Horrorfreigabe im Kino. Und die ziehen das durch, ja. Bei Doctor Strange, ja, haben sie es eben nicht durchgezogen. Das Ganze wurde weich gewaschen, dann haben sie Sam Raimi reingeholt, aber eigentlich nur zum Richten. Und dann haben sie den Film auch noch verschoben, sprich eben, da ist genau das passiert. Dinge sind gar nicht vorgekommen oder mussten vorkommen, weil der hatte dann Platz getauscht mit Spider-Man. Drum ist er plötzlich Doctor Strange in Spider-Man wie ein Vollposten. Ja, also sprich, das passt ja überhaupt nicht in seinen Charakter, ja. Also sprich, das genau das, was ich meine. Die verschieben Filme, ja, holen super Regisseure, ja, lassen sie aber nicht Regie führen, sondern die müssen das nur ein Flickwerk dann machen und das darf nicht mehr passieren. Dann hat Marvel gewonnen. Lass uns jetzt zurückkommen, am besten zu Fantastic Four. Haben sie gewonnen? Weil das ist die Abschlussfrage natürlich, ja. Soll ich mir den Film jetzt im Kino anschauen? Soll ich warten, bis ein Disney Plus ist? Muss ich den sehen als Marvel-Fan?
Ich würde sagen, ja, weil es ist was ganz Neues. Das heißt, dich erwarten auch dadurch, dass die ganzen anderen Helden fehlen, dass keiner auftaucht, hast du das Gefühl, und das Universum halt ein Universum ist, wo alles passieren könnte. Es könnte einfach die Erde zerstört werden. Alle könnten sterben. Ich meine, vermutlich wird das nicht passieren, aber es kann alles passieren, weil wirklich alles wurscht ist, weil es ja ein anderes Universum ist. Ich meine, wer die Post-Credit-Szene gesehen hat von Thunderbolts, der bekommt schon irgendeine Info, dass es doch Verlinkungen gibt, aber das wird zum Beispiel in dem Film jetzt per se gar nicht angesprochen oder da passiert in die Richtung gar nichts. Das heißt, es gibt eine Verlinkung, aber die wird sich erst später enthüllen. Und das macht den Reiz aus an diesem Film, dass du einfach wirklich mal wieder ein Erlebnis hast, das sich frisch anfühlt. Natürlich ich bin reingegangen und hatte auch das Gefühl, ich liebe ja Marvel-Filme. Ich mag die Marvel Cinematic Universe-Filme und mir hat auch Thunderbolts gut gefallen. Ich mag diese Verlinkungen. Und im ersten Moment dachte ich mir, oh, ja, da passiert ja nichts, das ich kenne. Ich habe ein bisschen gebraucht, um mich an die Welt zu gewöhnen. Aber das geht ziemlich schnell in dieser ersten Montage, wo du halt siehst, wie die Fantastic Four jetzt ihre Heldentaten begangen haben in der Vergangenheit. Da wirst du in die Welt wirklich cool reingeholt, auch mit der Musik. Da gibt es ja das extrem coole Theme von dem Komponisten, der auch bei Jurassic World gemacht hat, von dem Giacchino, glaube ich, heißt er. Und der hat richtig, richtig geiles Theme gemacht. Sein treibendes, tolles Thema, wo auch gesungen wird. Und du bist dann in diesen Hype reingezogen, schon ein bisschen, weil die Leute auf der Erde dort, die sind voll im Fantastic Four Hype, weil die Fantastic Four sind ja die Retter für alles. Und du bist dann voll drin und bist voll auch mitgehypt. Und dann taugt das auch mehr, dass die dann ein bisschen Talking in ihrer Heldenfahrt, weil sie dann schon ein bisschen Probleme haben. Und das macht der Film schon ganz gut. Und auch der Cast kann sich sehen lassen. Ich meine, Pedro Pascal, da war ich am Anfang skeptisch, weil ich dachte, okay, den haben sie jetzt auch nur genommen, weil den alle toll finden gerade, weil das der Sadie der Generation ist quasi. Und aber er macht das wirklich gut als Mr. Fantastic. Vanessa Kirby als die Unsichtbare ist super. Auch der Typ, der das Ding spielt, als der Bär, macht das cool, obwohl er ja Motion Capturing-mäßig unterwegs war, weil er ja das Ding ist. Schaut aber gut aus, finde ich, CGI-mäßig. Und Joseph Quinn als die menschliche Flamme, der ist ein bisschen anders als Chris Evans, nämlich er ist schon so ein bisschen der Womanizer, aber auch nicht ganz so der Schönling. Und das ist auch cool, weil in dem alten Fantastic Four-Film, da haben wir alle, waren total auf Pin-Up-Optik drin. Ich meine, Jessica Alba musste sich ausziehen für irgendwelche Sachen und Chris Evans war auch oben ohne und sie haben Brustgrößenwettbewerb gemacht, gefühlt. Und das hast du jetzt nicht. Jetzt
ja, der Bernd Eichinger hat einfach noch gewusst, was Kasse macht. Ne?
Ja, gut, dass sich die Zeiten geändert haben. Ich finde es gut, dass ich meine, natürlich sind alle fesch. Das kann man nicht leugnen. Ich meine, das Ding ist jetzt nicht so fesch, aber ich meine, selbst der lässt sich am Bart stehen und schaut dann ein bisschen wilder aus. Aber ich meine, sie sind normaler als jetzt damals. Ich meine, Pedro Pascal hat trainiert wie Hölle. Den hast du noch nie so gesehen, weil der ist auch mal so, nicht oben ohne, aber in der zweiten Sequenz quasi, ist er schon ärmelfrei und da sieht man, dass er ordentlich trainiert hat. Aber trotzdem ist es nicht dieses Maß an, wir müssen ursexy sein. Und
aber hat er nicht schon für Clint Eastwood 2 ordentlich trainiert?
Ich glaube, der hat dann noch, ja voll, aber er hat noch,
ja, der auch schon.
Also er schaut jetzt so abgenommen und ich weiß nicht, der hat immer so ein bisschen fertig ausgeschaut, finde ich, in seinen alten Rollen. Und jetzt schaut er halt richtig geschniegelt aus. Also okay. So geschniegelt hast du ihn noch nicht gesehen.
Mr. Fantastic.
Und das passt auch gut, weil der Film ist halt dieses geschniegelte Universum, die ganze Technik, diese Retro-Science-Fiction-Optik, das passt alles richtig gut, auch zu den Figuren. Und da gibt es diesen Roboter auch noch, der da rumfährt und also ein bisschen R2-D2-mäßig rüberkommt. Der ist ja auch vollherzig. Und das war, sie haben ja auch mit praktischen Effekten bei dem gearbeitet. Das passt schon gut. Das macht Spaß und man weiß halt nichts, was passiert. Ich meine, man weiß ungefähr, wenn man die alten Filme gesehen hat oder ein bisschen Ahnung hat von Galactus und von Silver Surfer, aber das passt ganz gut. Und mich hat auch nicht gestört, dass Silver Surfer jetzt eine Frau ist, wo kämen wir denn dahin? Silver Surfer, mir ist das wurscht, das ist ein Alien, das könnte das fünfte Geschlecht haben. Wäre mir egal, solange Silver ist und auf einem Surfbrett steht und cool ist, taugt mir das schon.
Ja, vor allem sie ist ja der weibliche Silver Surfer aus den Comics. Also der,
voll.
Ich meine, es ist jetzt kein Gender-Swap oder so, was wieder,
das alles. Ist eine alternative Variante.
Genau, die gibt es in den Comics auch. Es ist einfach ein anderer Charakter.
Ich habe heute, du wirst nicht glauben, ich habe mich eingelesen, ich habe dann Litaneien gelesen von Frauenhassern, sage ich jetzt nicht, aber von Leuten, die rechtfertigen wollten, warum schlecht ist, dass sie das ist, weil sie ist ja nur kurz vorgekommen auf ein paar Seiten, aber ich meine, sie ist vorgekommen und auch selbst wenn sie geswappt hätten, mir wäre das ist doch total egal. Ich meine, das ist ein silberner Typ oder eine silberne Frau, da ist das ein Alien und die Rolle, also die Figur, die sie ausführt, das passt einfach. Was sie in der Handlung macht, das wäre wurscht gewesen, welches Geschlecht diese Person hat. Das hätte auch jetzt einfach der Original Silver Surfer gender geswappt sein können, weil es in dem Film, der ist eh so konformistisch am Original. Also die Figuren schauen aus wie in den 60er Jahren, auch was Hautfarbe und so betrifft. Ich meine, Pedro Pascal hat Latino-Einschlag, aber trotzdem, es gibt zwar, die Bevölkerung ist bunt durchmischt, aber so divers wie andere Disney-Produktionen waren, ist der jetzt nicht. Das hat diesen schon so ein bisschen zurückgerudert, was mich nicht gestört hat. Mir war das alles egal. Hauptsache, die Handlung war cool. Aber er fühlt sich schon so ein bisschen...
Ich wollte doch fragen, das Wichtigste ist mal gute Drehbücher und gute Schauspieler.
Ja. Und also da bin ich voll... Hauptsache, die Leute...
Da hakt sie immer als erstes, vor allem an den Drehbüchern.
Ja.
Ja. Und ja, fein.
Ja. Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Was ich auf jeden Fall noch sagen muss, ist, ich habe ihn in 3D auf IMAX gesehen. Wer die Wahl hat, in 3D zu sehen, muss nicht, weil es kostet ja extra. Und der Film hat ja diesen schönen, hellen, gelblichen Teint, den auch Superman hatte, vom Feeling her. Ich bin im selben Kino gesessen, im selben Saal, bei beiden Male Pressevorführung, und Superman hat 3D noch gut gewirkt, weil er einfach heller war. Und dieser Film säuft ein bisschen ab. Natürlich kann es in anderen Kinos, wo es vielleicht hellere Projektoren gibt, besser sein, aber ich bin schon in viel schlechteren Kinos gewesen und da ist das dann ein Graf, wenn das Bild so dunkel ist. Und das tut dem Film gar nicht gut. Also der Film sollte schon so wie in, wenn du die Trailer angeschaut hast online, dann glänzt es ja wirklich extrem, weil LCD und keine Ahnung, LED-Screens, wo du es dann immer anschaust. Aber im Kino ist das dann schade, weil der Tiefeneffekt ist jetzt nicht so gegeben, den hast du schnell wieder verloren. Und wenn du dann auch noch das Gefühl hast, dem fehlt so ein bisschen der Charme in der Optik, in der Gesamtaufmachung, ist das schade. Also auf jeden Fall 2D anschauen, wenn man kann.
Sehr fein. Ja, Fantastic Four, First Steps startet diese Woche in den heimischen Kinos. Hans-Peter, vielen Dank, dass du für uns im Kino warst. Auf der Schock 2 Webseite findet ihr nicht nur ein ausführliches schriftliches Review vom Hans-Peter, sondern auch noch ein sehr cooles Gewinnspiel, das auch einige Tage läuft. Macht mit, ja, echt coole Goodies, ja, also auch Sachen, die man nicht kaufen kann irgendwo. Also unbedingt mal vorbeischauen auf www.schock2.at. Hans-Peter, bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Jemand hat mal gesagt, dass der Weltraum dunkel und kalt ist. Unsere Aufgabe ist es, für Licht zu sorgen. Für Wärme. Für Leben. Wohin wir auch gehen. Ist das eine Los-geht's-Situation?
Wir haben unsere Zukunft selbst in der Hand.
Diese Crew ist ein Team der Besten, die die Sternflotte zu bieten hat.
In der Tat. Es wäre doch möglich, dass die nichts von uns wissen.
Sie haben es bemerkt.
Es gibt Böses in diesem Universum. So sicher, wie es Gutes gibt.
Die Entscheidungen in diesem Stuhl, die trifft nur der Captain. Und mit denen muss auch der Captain leben.
Wir erwarten Ihre Befehle, Sir.
Hallo Florian.
Hallo Michael.
Ich freue mich sehr, dass du bei mir in der Leitung bist, denn ich darf heute über einen meiner Lieblingsthemen mit dir sprechen. Über Star Trek, und da gibt es was Neues, Altes, und das ist schön.
Ja, Strange New Worlds ist endlich da.
Ja, endlich jetzt in die dritte Staffel. Der Cliffhanger hat uns ja ein ziemliches Loch unter die Nägel gebrannt, würde ich mal sagen.
Ja, das war echt eine unangenehme Pause, muss ich sagen.
Alle, die jetzt zuhören, ja, ich habe absichtlich diesen Teil mit dem Florian jetzt am Ende des Podcasts gepackt, ja, weil wir werden natürlich jetzt mal spoilerfrei reden, generell wie uns der Start der dritten Staffel gefallen hat. Es gibt ja auch ein spoilerfreies, ja, First-Look-Review von mir auf der Schock 2 Webseite, aber wir werden noch spoilen. Wir werden spoilen über die ersten zwei Folgen, ja, ja. Mehr haben wir noch nicht gesehen, ja, also da können wir gerne dann drüber spoilen, aber wir sagen euch das rechtzeitig, wenn wir dann da hineingehen, ja. Also, wie gesagt, wer da warten möchte, ich weiß, einige wollen ja warten, bis alle Folgen da sind und so weiter, dann könnt ihr das einfach skippen, wenn ihr das noch nicht hören wollt, ja. Wir werden auch beim Spoiler-Part aufpassen, dass wir nicht alles erzählen, aber wir müssen einfach über einige sehr relevante Themen reden. Teilweise weiß man sie auch schon aus den Trailern, aber wie gesagt, da möchte ich einfach niemand das vermischen.
Und spannende Querverbindungen. Also, da war ich echt überrascht manchmal.
Genau, also da will ich einfach drüber reden mit dir, und deswegen hat es keinen Sinn, wenn wir sagen, oh, ist alles spoilerfrei. Da verderben wir auch den Leuten, die das hören wollen, was wir da drüber denken, und deswegen, jetzt reden wir mal generell über unsere Prämisse. Ich glaube, ich tue dir nicht unrecht, wenn ich sage, wir sind ziemlich begeistert von der Serie mal insgesamt.
Oh, ja, definitiv.
Also das ist meine absolute Lieblings-Star Trek-Serie derzeit, ja. Mhm. Und ich bin eigentlich auch zufrieden mit dem Auftakt, ja. Also, wie gesagt, man kann da natürlich sehr kritisch auseinandernehmen, diesen Cliffhanger-Auflösungsstyle, ja. Aber im Großen und Ganzen war es die erste Folge, war es eine spannende Auftragsfolge, die auch alle offenen Enden im Großen und Ganzen gelöst hat.
Definitiv. Also das war ja die Frage, wie kommen sie aus dieser Situation, in der sie im Finale der zweiten Staffel da waren, wieder raus. Natürlich könnte man kritisieren, dass es vielleicht ein bisschen zu leicht ist im Endeffekt, dass vielleicht ein bisschen mehr man an der Spannungsschraube noch drehen hätte können. Aber ich glaube, das ist Jammern auf hohem Niveau. Also ich fand es eigentlich sehr gelungen, wie sie das aufgelöst haben.
Ja, also genau. Ich meine, also wie gesagt, was absolut positiv ist, also das Ganze ist sehr actionreich, teilweise geht es auch wieder ein bisschen in Richtung Horror. Es geht ja um die Gorn. Ja, ich meine, das ist jetzt kein Spoiler, weil da ging es ja schon im ersten Teil dieses Cliffhanger. Also die Gorn, ein Gegner, den man aus der Classic-Serie kennt, der aber auch in Stranger World, die ja eine direkte Vor-Prequel-Serie zur ganz ersten Star Trek Classic-Serie ist. Es geht ja um die Abenteuer von Captain Pike, der also vor Captain Kirk die Enterprise 1701 geführt hat. Und diese Gorn waren schon in der Classic-Serie eine Alien-Rasse, die wird jetzt ein bisschen anders dargestellt, mehr wie Alien.
Ja, also ja, zum Glück, weil ich meine, wir denken an die legendären Bilder von Kirk im Wrestling mit den Gorn. Das sind wir zum Glück nicht.
Gibt es diesen großartigen TV-Spot, wo sie nochmal gegeneinander kämpfen. Ne?
Ja.
Also wie gesagt, nein, also es ist also eine ikonische Rasse schon in der TOS, also in der Classic-Serie, aber jetzt noch nicht ganz neu, die halt wirklich so einiges aus Alien haben, weil sie können noch Eier in Menschen legen und die brechen dann aus. Also wirklich, das ist schon ein bisschen Alien, aber man darf nicht vergessen, sie sind nicht nur Monster, sondern auch sehr intelligente Wesen, die haben Raumschiffe, sie können die Raumschiffe steuern, sie können gut damit steuern, also sprich, das ist schon eine sehr intelligente Rasse auch, auf den trifft. Und das sind meine zwei Kritikpunkte. Ich finde, die Lösung könnte raffinierter sein,
ja,
aber wie gesagt, hast du eh gesagt, bin trotzdem zufrieden. Also es ist nicht so, dass ich irgendwie bin, sondern okay. Das Zweite ist, ich finde es schade, dass sie die Gorn nicht noch ein bisschen vielschichtiger dargestellt haben. Ein bisschen weggehoben haben vom reinen, puren, bösen Monster und ein bisschen mehr Beweggründe vielleicht noch.
Ja,
das hätte man noch gefehlt.
Ja, also ja. Ich glaube generell, es hätte die Folge einfach länger sein müssen oder man hätte doch nochmal zwei Folgen da reinstecken müssen, um das zu lösen. Es ging halt dann einfach alles sehr, sehr flott. Das ist, glaube ich, das ist eigentlich der Kritikpunkt. Es ging sehr schnell und dafür dann ein bisschen zu glatt.
Mehr möchte ich aber jetzt gar nicht erzählen. Ja, darüber dann im Spoiler-Bad vielleicht noch über das eine oder andere. Und dann gibt es noch eine zweite Folge, die wir gesehen haben. Und die hat mich wirklich, wirklich überrascht. Ja, das Ganze macht einen Zeitsprung, was auch nach den Ereignissen dieser Auftaktfolge durchaus absolut sinnvoll ist. Von, ich glaube, 2-3 Monaten, die wir dann springen.
3 Monate sind es ja.
Genau. Die Enterprise ist in einem Raumdock, also in diesem Hauptraumdock. Was sehr schön ist, wir sehen viele, viele neue Raumschiffe der Sternenflotte.
Mhm.
Ja, also man sieht, die Sternenflotte ist ordentlich gewachsen, ja, was mich sehr auch freuen lässt auf das, was noch kommen wird. Und wir erleben eine Folge, die halt ein kompletter Bruch ist, auch zu dem, was wir in der ersten Folge gesehen haben. Erste Folge Horror, Action. Zweite Folge eine Mischung aus emotionalem Drama und Humor.
Ja, passt. Also es ist wieder mal so Stranger Worlds mit seinen vielen Einzelepisoden. Und das ist ja das Besondere von dieser Serie, das haben wir schon in den ersten zwei Staffeln ja immer wieder betont, ist, dass die Folgen ja wieder wie früher mehr ineinander abgeschlossen sind. Und da haben wir ja schon in der zweiten Staffel zum Teil gesagt, da kriegt man ja manchmal ein bisschen so ein Peitschenschlag-Syndrom, weil eine Folge total ernst und eine dann sehr lustig und dann wieder die nächste wieder ganz anders emotional und dann wieder irgendwas Schräges. Und das haben wir da auch eigentlich wieder. Also das ist von der Horrorfolge zu einer emotional schwierigen, aber doch irgendwie leichten Folge, wenn man sie direkt hintereinander schaut, wirkt das ein bisschen anstrengend. Wir haben es dann wirklich auf zwei Abende aufgeteilt, das geht dann schon ein bisschen leichter.
Finde ich super, ja, ich finde das wirklich super, dass das so hin und her springt. Vor allem, es wird natürlich immer verglichen, ja, aber sie wollen halt diese Erzählweise aus dieser klassischen Star Trek Serie, einer Zeit, wo man nicht, wo man auch einzelne Folgen schauen kann. Also ich kann jemand jetzt sagen, hey, schau dir diese zweite Folge an, weil die ist aus dem und dem Grund gut, ja. Mhm. Und er muss nicht unbedingt den Auftakt sehen, ja. Klar, es sind schon Anspielungen drauf, klar, weil es ist schon wichtig, was da passiert in diesen Cliffhanger-Episoden, ja. Aber wenn man es nicht gesehen hat, kommt man klar mit der zweiten Folge.
Ja, definitiv.
was ich mir nach der zweiten Folge aber gedacht habe, es erinnert mich vom Aufbau der Struktur dieser Serie jetzt schon viel, viel mehr an die wirkliche Blütezeit von Next Generation.
Ja, verstehe ich.
Nämlich diese Zeit, so vierte, fünfte Staffel, wo die Autoren dann endlich keine Angst mehr hatten, dass sie abgesetzt werden und machen konnten, was sie wollten. Da gab es auch eine Western-Folge plötzlich. Da gab es dann plötzlich Ship in the Bottle, ja, eine der großartigsten Star Trek-Folgen generell, ja. Sherlock Holmes, das. Also, ich meine, es waren einfach abgedrehte Geschichten, die einfach gute Science-Fiction waren, wo man einzelne Folgen rausnehmen kann und sagen, schau dir das an, egal ob du Star Trek-Fan bist oder nicht, das ist gut. Und ich, vom Gefühl her, gerade diese zweite Folge, aber auch schon in der zweiten Staffel waren ja ein paar so Sachen, ja, geht es eigentlich in diese Richtung. Und wir wissen ja, die Serie ist abgesetzt.
Ja.
Aber wobei ich das ja wirklich gar nicht zu negativ sehe, weil sagen wir noch, zwei Serien, wo du jetzt schon weißt, dass du in den nächsten zwei Jahren noch Staffeln kriegst, ja, weil sie ist ja abgesetzt nach der fünften Staffel und wir reden jetzt von den ersten zwei Folgen der dritten Staffel, ja. Sprich, meine Hoffnung ist einfach, die Autoren können jetzt wirklich, bis halt Budget wird wahrscheinlich auch jetzt eher beschränkt sein, aber trotzdem machen, was sie wollen eigentlich die nächsten zwei Staffeln, weil sie brauchen nicht Angst haben, dass sie abgesetzt werden.
Ja, also zumindest bei der vierten wird es sicher noch so sein, weil die vierte ist ja, die war ja schon bestellt zu einem Zeitpunkt, bevor sie beschlossen haben, dass sie es absetzen. Bei der fünften bin ich da ein bisschen skeptisch, weil die ist ja verkürzt worden auf sechs Episoden und da war es ja scheinbar so, also da gibt es ja die Interviews mit den Machern, die gesagt haben, dass der Paramount zu ihnen gekommen ist und gesagt hat, hey, eigentlich glauben wir, mit der vierten Staffel geht der Serie die Luft aus, was ich nicht verstehen kann, ja, also außer irgendwas passiert in der vierten Staffel, was ich nicht verstehe, aber gesagt, so, wir glauben, das wollen dann nicht mehr so viele Leute sehen, seid ihr damit zufrieden? Und sie haben gesagt, naja, wir haben da schon eine Idee, wie die fünfte Staffel enden soll, wo wir da hingehen wollen, was wir den Leuten da draußen versprochen haben, und das ist ja jetzt kein großes Geheimnis, weil eben, du hast ja schon gesagt, das ist eine Prequel-Serie zu Original Series, das heißt, die wollen diese Serie wirklich führen, bis zu dem Punkt, wo Kirk die Enterprise übernimmt. Das ist ja auch schon gesagt worden. Der Schluss wird sein, Kirk übernimmt die Enterprise. Und da haben sie dann gefragt, na gut, wie viele Folgen braucht ihr noch, um diese Geschichte zu erzählen? Und sie haben dann gesagt, na ja, wir glauben, in sechs Folgen kriegen wir das hin. Das klingt halt dann schon so, als würden sie dann die fünfte vielleicht ein bisschen mehr streamlinen auf dieses
Ziel. Ja, dass dann halt diese fünf Folgen eine Miniserie werden, ja. Also eigentlich ein großer Film.
Ja.
Also dann soll das passieren, ja. Da hast du recht, ja, natürlich, dann müssen sie weg von diesem Konzept eigentlich. Aber ich freue mich trotzdem drauf, ja. Wie gesagt, wir wissen natürlich alle, was passiert. Das ist jetzt auch kein großer Spoiler, das weiß man seit DOS, ja. Also seit der Folge, wo Pike ja auftritt oder auch aus, eigentlich aus der Folge, die dann ja auch wirklich verwendet wurde.
Auch aus dem Pilot eigentlich. Also wer den Pilot gesehen hat, diesen ursprünglich nicht ausgestrahlten Pilot mit The Cage.
Genau. Also sprich, wir wissen ja, dass das mit Pike jetzt nicht so schön zu Ende geht, ja.
Weiß man auch aus dem ersten Star Trek-Film, also aus dem ersten Film, sondern aus dem Reboot-Film, diesem Kelvin-Timeline.
Genau, das
kommt er ja auch.
Oder auch, ja, auch in Discovery sieht man es ja schon.
Ja, stimmt natürlich, ja.
Ja, da hat er diese Visionen und so, ja.
Da kommt die Serie ja her, ja. Also
das ist ja jetzt eben, also wir dürfen nicht vergessen, diese großartige Serie kommt aus Discovery, die von vielen nicht so geliebt wird, ja. Aber hat sich gut emanzipiert, also da brauchen wir gar nicht drüber reden. Wie auch immer, also auf alle Fälle, das ist jetzt kein großer Spoiler, in dem, da wird es halt hingehen, aber das ist die Sache von vielen Prequels. Wir wissen auch, der Danny geht irgendwann unter und aus Anakin Skywalker wird irgendwann Darth Vader. Also sprich, das ist ja nichts, was jetzt ein großer Spoiler ist. Aber trotzdem ist es ja gerade das, weil ich hatte auch Angst, gerade in der ersten Staffel hängt das ja total in der Luft.
Mhm.
Ja? In jeder zweiten Folge hat er irgendwelche Albträume oder so.
Ja.
Und das ist ja Gott sei Dank jetzt nicht komplett weg, aber es ist halt wirklich so, dass er sein Leben weiterführt und trotzdem
ja,
Abenteuer erlebt, ohne dass ständig diese Todesangst dabei
ist. Ja, das war schon auch wichtig. Es war am Anfang ein guter Drive dafür, aber ja.
Du musstest damit arbeiten, ja, weil einfach dadurch, dass du es in Discovery schon thematisiert hast, ja,
ja.
weiß es ja schon, dass
das genau, genau. Das andere, was man natürlich ansprechen muss, weil wir jetzt schon so viel über Original Series reden, was ich ja sehr schön finde an der Serie, und das hat die zweite Staffel ja so hervorgestrichen wieder, ist, dass sie ja überhaupt nicht vergessen, wo sie herkommen, sondern dass sie ja durchaus damit arbeiten. Also ich habe ja durch diese Serie wieder angefangen, ein bisschen in Original Series reinzuschauen, weil ich manchmal einfach mir dachte, okay, ich verstehe diese Querverbindung nicht. Und dann schaust du die Original Series an und sagst, oh, Moment mal, okay, das macht Sinn. Mhm. Also da beneide ich ja fast ein bisschen, wenn ich so im Forum mitlese, was die Ella gerade macht, die sich ja gerade wirklich durch alles durchschaut, was es an Star Trek gibt. Sie ist mittlerweile eh schon bei Voyager. Aber für die muss ja Strange New Worlds dann ein Fest werden, wenn sie mal dort ist. Weil
sie hat die Star Trek-Serie, die animierte Star Trek-Serie auslassen.
Das stimmt, ja. Vielleicht kommt muss die doch nach. Ja. Aber trotzdem, das ist halt so, also ich glaube, für sie ist halt vieles von dem, was da passiert, viel offensichtlicher als für mich manchmal, der halt Original Series als Kind schon gesehen hat, aber so wie man es halt damals im Fernsehen gesehen hat, oh, da ist eine Star Trek-Folge, okay, das war sie wieder.
Ja. Genau. Nein, das hat schon Sinn. Ja, also wie gesagt, viel mehr ohne Spoiler.
Ist schwierig.
Lass mich überlegen. Ja, oh ja, eins. Und das ist schön, dass ich da gerade mit dir drüber reden kann. Was mir aufgefallen ist, schon bei der ersten Folge und bei der zweiten noch mehr, wie sehr sie sich auch musikalisch an die klassische Serie plötzlich anlehnen. War das schon in der zweiten Staffel so? Wir reden jetzt nicht vom klassischen Star Trek-Theme, ja, sondern wirklich so, da gibt's ja, ich kann mich erinnern, wahrscheinlich keine 10 Jahre alt, habe ich meine eine Langspielplatte gekauft mit einem Star Trek Soundtrack. Ja. Und eigentlich wollte ich nur das Star Trek Theme haben. Das war aber dann nicht drauf, ja, sondern es war der Soundtrack von 2 klassischen Folgen. Mhm. Und da war halt dieser Psycho-Jazz drauf. Ja. Und ich glaube, ich habe es nicht oft angehört. Ja. Ich habe das als Kind, habe ich das nicht wirklich gut aushalten. Es war einfach dieses Typische, wenn Gefahr ist und dann diese hohen Töne und eben Psycho-Jazz und ich weiß nicht was. Ja. Auf alle Fälle, nicht, dass sie das jetzt 1:1 machen, aber sie lehnen sich ihn ganz angenehm dran an, was wieder eine Melange ist aus modernen Soundtracks, ja, und eben diesen klassischen Gefahr oder Liebe oder Emotion, ja, das ist, finde ich, sehr, sehr faszinierend.
Das ist mir auch aufgefallen. Also ich weiß noch, dass ich zu meiner Frau gesagt habe, du, das klingt jetzt so, als hätten sie die alte Methode, wie man sowas musikalisch anspricht, wie man sowas umsetzt, verwendet. Also jetzt eben, wie du gesagt hast, nicht mit den klassischen Themen, aber es ist, es hat so sie eine so ähnliche Musiksprache.
Ja, ja, na, ich glaube, eins, sie spielen es auch zum Teil an.
Ja.
Also diese Gefahr-Themen, sie so dieses Düdüdüdü, also das hast du schon wieder drinnen, ja. Und das fand ich sehr schön, weil es passt einfach, weil viele sagen, boah, das schaut alles viel zu modern aus, wie kann man das als Prequel sehen und so weiter, und das sehe ich gar nicht mehr so. Also wie gesagt, ich finde, das muss, ich will das einfach auch jetzt ja auch mit anderen Leuten sehen, die damals noch nicht Star Trek geschaut haben. Und das muss moderner ausschauen, vor allem es soll ja auch eine Zukunftsvision sein, und wenn man das alles so macht wie in den 60er Jahren, das bricht dir dann trotzdem miteinander, ja. Weil du willst ja trotzdem sagen, okay, das spielt in x Jahren, ja.
Ja.
Und ich finde, ich mache das trotzdem sehr, sehr gut, dass das dann irgendwie trotzdem zusammenpasst. Also das ist sehr, sehr spannend.
Ja, nein, also das ist für mich definitiv eben die beste Star Trek-Serie der letzten Jahre, genau aus diesen Gründen. Weil sie einfach so schön draufpasst, ihren eigenen Weg findet und trotzdem irgendwie so eine große Hommage ist an das, was da war und noch kommt.
Sehr schön. Ja, und vor allem, es kommt ja noch eine Folge sogar, wo sie, ich glaube, die ist sogar von Jonathan Frakes wieder Regie geführt, ja, wo sie wirklich so eine 60er-Jahre-Look machen von so einer billig produzierten Science-Fiction-Serie. Ich bin sehr gespannt, wie das wieder sein wird, ja.
Ja, also mal schauen. Also ich bin gespannt, was sie uns diesmal überraschen. Es dürfte keine Musical-Episode geben, zumindest haben sie diesmal nicht angeteased, aber das wäre ja jetzt auch schon wieder alt. Also das
genau,
hatten wir schon.
Ich weiß, es gibt eben diese klassische Folge, es gibt eine Agatha Christie-Folge kommt, so Holodeck-mäßig. Es gibt eine Folge, da geht es um Starfleet, ja. Auf die bin ich sehr gespannt, weil ich glaube, da sehen wir mehr von diesen vielen Raumschiffen. Ich glaube, diese Modelle haben sie nicht umsonst dorthin gestellt und unterstellt. Sein, ja. Genau, weil ich glaube, Folge 7 ist dann What is Starfleet?
Yep.
Ja. Also ich glaube, das wird die sein. Dann kommt natürlich, wo man auch schon Szenen gesehen hat, von 4½ Vulcans, wo sie sich in Vulkania verwandeln müssen, ja, um einen Auftrag zu führen. Also ich glaube, da da kommt schon einiges auf uns zu.
Das glaube ich auch. Also ich freue mich drauf, dass sie uns einfach weiter überraschen werden.
Gut. Und jetzt, Achtung, kommen wir zum Spoiler-Teil. Also sprich, wer gar nichts über den Inhalt der Folgen oder Querverweise und so weiter wissen möchte und sich überraschen lassen möchte, von denen verabschiedet man uns jetzt oder ihr hört das dann einfach weiter, wenn ihr die ersten zwei Folgen gesehen habt. Ja, über was wollen wir reden? Erste Folge, die Gorn sind ja im Vollangriff, ja, die Enterprise wird zurückberufen, Pike, sag's wieder mal, Befehle, ja, ich bin Pike, ja, und setzt sich drüber hinweg, ja, wie das so ein guter Star Trek-Captain halt hin und wieder
ja,
macht.
Ja, wobei doch mit ein bisschen so einer informellen Genehmigung, das fand ich eigentlich sehr schön.
Er ist ja nicht Kirk.
Ja, eben, also er ist schon ein bisschen ein anderer Typ.
Genau. Also sprich, er rettet den Tag, ja. Sehr schön finde ich, dass Charaktere, von denen man bis jetzt nur relativ wenig gesehen hat, wieder mehr in den Mittelpunkt kommen. Mhm. Das finde ich sehr, sehr positiv.
Ja, ich fand auch die Einführung von Scotty, also Scotty hatten wir ja schon davor, aber jetzt bekommt er halt wirklich was zu tun, fand ich auch schön, vor allem, weil er noch so ein anderer Charakter ist. Ich fand die Interaktion mit seiner ehemaligen Lehrerin einfach teilweise sehr witzig.
Das stimmt, ja. Ist ein Highlight, ja.
Ja, also da hoffe ich, aus dem wird noch mehr, also einfach, weil der wird ja jetzt auf der Enterprise ziemlich sicher bleiben und dann bis zum Schluss mitlaufen.
Absolut, ja. Der Einzige, der nicht auf die Enterprise kommen sollte, ist McCoy, weil der kommt jetzt später.
Das
aber vielleicht ändern sie ja was, naja, das kann schon sein.
Ja, wobei es gibt ja noch, wer ist das bekannte Crewmitglied, das eigentlich erst mit der zweiten Staffel kommt?
Chekov,
genau. Also da,
genau.
Da hätten wir ja auch noch so ein paar.
Das ist der große Fehler in Star Trek 2, wo Khan zu ihm sagt, ich vergesse nie ein Gesicht, ja. Mr. Chekov. Und der war nicht auf der Enterprise.
Tja. Ja, so entstehen die Verwirrungen. Aber ja, also schauen wir mal. Sie werden sicher mehr und mehr einbauen. Ich hoffe halt, dass sie nicht alle von der jetzigen Crew da an den Rand drücken, weil die sind einfach viel zu interessant, was da mit denen passiert und was nicht. Und natürlich, alles, was man vorher weiß, spielt ja dann irgendwie schon mit rein. Also das ist dann eher bei der zweiten Folge. Da weiß man ja, wenn man TOS gesehen hat, schon ein paar Dinge.
Ja, aber ich würde jetzt mal sagen, wenn man sich gerade jetzt ansieht, wer da im Mittelpunkt doch war, dann ist es jetzt nicht so, dass die irgendwie von Rand. Was ich ja noch immer faszinierend finde, was sie aus Schwester Chapel machen.
Ja, die ist fast eine meiner Lieblingsfiguren, weil sie eine so moderne Frau aus ihr gemacht haben, einfach was ja damals einfach nicht so möglich war, obwohl es für die 60er progressiv war, aber da machen sie wirklich was. Also,
ja, wir haben sie beim letzten Mal schon gesagt, ist ja spannend, dass ja sowohl sie als auch der erste Offizier in beiden Fällen ja gespielt wird im Original von Major Barrett, also von der Frau von Gene Roddenberry, aber der erste Offizier ist ja nur im Pilotfilm und da hat es auch keine Schwester Chapel gegeben. Ja. Und beide Personen jetzt halt komplett eigentlich anders oder eigentlich komplett aufblühen können. Ne? Das ist echt, echt spannend, ja. Nein, also die finde ich extrem spannend neu geschrieben. Also wie gesagt, das ist natürlich große Veränderung zu der Person, die nur im Hintergrund ist und halt im Original ist und jetzt eigentlich eine der absoluten Frontcharaktere ist. Ja. In vielen Folgen.
Ja, na, und verdient.
Ja, so auch in Folge 2.
Ja.
Ja, und über die, glaube ich, wollen wir auch beide, glaube ich, mehr reden noch als über den Cliffhanger Spoiler, ja. Wo die Beziehung zwischen ihr und Spock, ja, wieder weiter erzählt wird, ja. Was war in der zweiten Staffel, ja? Sie waren ja quasi zusammen, ja, haben sich dann eigentlich, ja, ein bisschen wieder getrennt, weil sie einfach gemerkt haben, okay, das belastet schon auch ihre Profession, also sprich die Arbeit auf dem Raumschiff. Und sie kriegt ja dann die Chance, wegzugehen für ein quasi Studium.
Ja, für so eine Art Praktikum.
Genau. Und sagen, okay, schauen wir halt, wenn ich zurückkomme, wie sich dann unsere Beziehung entwickelt hat.
Bei dem Praktikum haben ja manche Leute schon die Ohren aufgestellt, weil sie sagt ja auch, bei wem sie das macht, beim Dr. Roger Corby. Und eben wer TOS gesehen hat, so die ersten, ich glaube, das ist die 9. Folge oder so, sowas, der weiß, hoppla, das ist später ihr Verlobter.
Genau, das ist ihr Verlobter, sprich, wenn wir Kanon sind, dann muss da was passieren. Und ja, es passiert auch was. Also sprich, sie bringt ihn dann mit zum Fest der Föderation, wo die Gründung der Föderation gefeiert wird. Spock hat sich eigentlich total gefreut, dass er sie wieder sieht, lernt tanzen, hat ja ein Buch organisiert, ein sehr altes und so weiter und fällt aus allen Wolken.
Ja.
Also sprich, ich finde die Folge gut, von vorn bis hinten eigentlich auch Ding. Wo ich mir ein bisschen schwer tue, ist, wie viel Gefühle Spock zeigt.
Ja.
Ja, nicht, weil ich das ganz schlecht finde, er ist Halbvulkanier und so weiter und er kann auch anders dargestellt werden. Aber gerade in der Folge bin ich, also dann zu Leonard Nimoy kommen, gerade zum ersten, Leonard Nimoy wird ja am Anfang als extrem gefühllos gezeigt und kriegt ja dann langsam aber sicher wieder Gefühle. Also ich glaube schon, dass da noch was passiert, sprich er wird einen Ritus durchleben noch in den nächsten 2,5 Staffeln.
Das kann sein. Oder es sind diese Erfahrungen, dass er seine Gefühle dann irgendwie so, weiß nicht, einsperrt.
Genau, also ich glaube, er wird dann mal Vulkan besuchen und wird sich da irgendwie seinen Ritus unterziehen und wird seine Gefühle da tiefer einsperren. Weil sonst passt das langsam sich überhaupt nicht mehr zusammen, weil er lernt halt tanzen und wir sehen ihm so oft lächeln und so. Also ich meine, ich habe nichts dagegen, dass Spock Gefühle zeigt. Ich bin jetzt nicht so ein, das ist jetzt nicht der Charakter und oh Gott, ja, nein, vergesst das, es macht Spaß, das zuzuschauen und das ist wirklich cool. Aber man muss nur aufpassen, weil sonst schaffen sie es ja wirklich schon nicht überall. Ja, also es gibt ja schon rote Linien, die sie auch übertreten, das geht halt nicht anders, ja. Mhm. Aber gerade bei dem Charakter müssen sie aufpassen, dass es dann irgendwie noch zusammenpasst, sonst tue ich mir schwer.
Ja.
Ansonsten passiert ja einiges in der Folge, ja, denn plötzlich wird nicht mehr das Fest der Föderation gefeiert, sondern die Hochzeit zwischen Chapel und Spock.
Mhm.
Ja, weil eigentlich Corby ihr als noch nicht ihr Verlobter, aber als ihr Freund mitgebracht wird. Und plötzlich ist es aber weg, ja, sondern der ist zwar noch da, aber als Gast von ihr bei ihrer Hochzeit mit Spock.
Ja.
Und dann gibt es da plötzlich einen Hochzeitsplaner und jeder, der Klassik kennt, ja, weiß, okay, ja, das habe ich schon irgendwann gesehen, diese Art von Folge. Und man muss natürlich unweiglich an Trelin denken.
Mhm.
Also sprich, wir haben ein Überwesen, den Hochzeitsplaner, der mit Fingerschnipsen plötzlich Probleme lösen kann und die Leute manipuliert und eine Hochzeit ausrichtet für Spock und Chapel. Ja, und langsam sicher wittern alle, okay, da ist was im Busch.
Ja. Vor allem Spock selber ist es halt sehr schnell bewusst, dass da was nicht stimmt.
Genau.
Ja.
Und das ist halt der Humor, der halt reinkommt. Also Trelin ist eben dieses Überwesen.
Sie nennen ihn ja da noch nicht Trelin. Also
Ich glaube,
nur in den Credits raus, dass es Trelin ist. Da steht
ist es sogar Trelin?
Ja,
ich habe nur gedacht, das ist auch
Es ist wirklich Trelin.
Macht doch Sinn, weil der Schauspieler schaut ihm auch ähnlich.
Und damit bestätigen sie ja dann im Nachhinein eine uralte Theorie, wenn du die Credits liest.
Weil jeder, der die Pilotfilm gesehen hat von Next Generation und Classic-Fan war, hat sich gedacht, okay, da ein Überwesen, der mit Fingerschnipsen und so weiter was ändern kann, das sieht doch nach Q aus. Und es gab immer die Fan-Theorie einmal, ja, es war wirklich nur eine Fan-Theorie, Trelin ist ein Q.
Mhm.
Ja, weil Trelin eben, der hat so ein Schloss, da sind die Kirk, Spock und so weiter eingeladen und sind dann gefangen und am Schluss kommen seine Eltern von diesem Überwesen und es kommt drauf, dass dieses mächtige Wesen eigentlich ein Kleinkind ist.
Mhm.
Ähnliches passiert diesmal auch, aber die Eltern, also der Vater von ihm, wird diesmal von John DeLancey gesprochen, also von Q. Und damit ist jetzt eigentlich auch bestätigt, dass Trelin ein Q war. Ich glaube, es gibt auch einen Roman, wo sie auch schon bestätigt wurde, der halt nicht Kanon ist, offiziell, weil die Romane bei Star Trek nicht offiziell Kanon sind. Aber es ist eigentlich es war immer eine Fan-Theorie, wo die Macher auch gesagt haben, ich glaube, es war nie Absicht.
Ja.
Also es war nicht, Q war kein, also wie Q geschrieben worden ist, hatten sie vielleicht Trelin im Kopf, aber nicht, dass das irgendeine Verbindung, es war eine Fan-Theorie, die halt irgendwann Kanon wurde. Jetzt ist sie Kanon offiziell. Und ich sage ganz ehrlich, ich habe echt viel Negatives auch gelesen im Netz. Ja, und ich sage, das bricht mit dem Kanon, mit Voyager und so weiter, weil anscheinend gibt es da irgendwie, vergesst das, das ist echt Ich finde, das passt super zusammen. Ne?
Ja, so. Ich habe dann auch relativ viele Diskussionen gelesen, wie das jetzt zeitlich ist, weil für einen Q ist ja die Zeit irrelevant. Das heißt, die Frage ist ja, spielt diese Szene vor TOS, spielt sie nach TOS aus der Sicht von Trelane jetzt? Weil es halt doch sehr ähnlich ist. Aber im Endeffekt ist es doch wirklich egal.
Ich wollte gerade sagen, wem kümmert's?
Ja.
Weil der ist, ich kann jetzt nicht, das Ding ist ja, ich hätte jetzt gerade gesagt, es kann nicht lange vor oder nachher spielen, weil es ja noch immer ein Kleinkind. Ja. Andererseits, ein Kleinkind kann auch ein paar Millionen Jahre sein.
Ja, eben.
Ja?
Und wie gesagt, also ihnen ist Zeit ja egal. Das ist,
genau.
Also in der Hinsicht ist es egal. Und wer weiß, vielleicht ist das ja die Initialzündung, dass dann ein gewisser Q plötzlich Interesse hat an einer Enterprise, an der Menschheit. Weiß man ja nicht.
Kann durchaus sein, ja. Also, ja. Ja. Finde ich sehr, sehr schön. Und vor allem auch der Schauspieler macht das wirklich gut. Also macht einfach Spaß zuzusehen.
Und es ist ja trotz allem, das muss man auch vielleicht noch sagen, es ist ja wirklich relativ subtil, weil dass das John Delancey ist und damit natürlich diese Q-Verbindung aufkommt, das ist ja niemand, der jetzt sagt, hey, ich bin Q und ich hol dich jetzt ab, sondern das kommt ja nicht raus. Und wenn du die Credits liest, nachher siehst du, ah, das war John Delancey. Oder natürlich, wenn du seine Stimme kennst. Aber es ist jetzt nicht so, dass die das jetzt irgendwie groß ausbreiten und jeder weiß, ah, okay, sondern es ist schon subtil genug, wenn du es ignorieren willst, dann ignorierst du es.
Ein großer Tipp für alle, die sich für Star Trek interessieren, ich glaube, es gibt sogar zwei Teile. Es gibt ein Bühnenstück, wo es aber auch eine Hörbuchfassung davon gibt, die heißt Spock and Q, wo John Delancey mit Leonard Nimoy eigentlich so ein, ja, es ist eigentlich nur, sie stehen auf der Bühne und machen einen Dialog.
Okay, spannend.
Aber das ist so gut, ja. Mhm. Also sie sind wirklich in der Rolle, ja. Also Spock trifft auf Q und redet mit ihm. Dauert eine Stunde, eineinhalb Stunden.
Okay.
Wurde früher auf der Bühne hin und wieder aufgeführt, aber es gibt auch ein Hörbuch davon. Wirklich super. Okay,
das habe ich noch nie gehört, und also muss ich mal anschauen.
Das ist wirklich großartig, ja. Ja, nein, ich bin super zufrieden.
Ja.
Mit der zweiten Folge komme ich ganz gut klar.
So. Wie gesagt, tonal ist es natürlich ein bisschen spannend, aber sie nehmen eh trotzdem diese Narben mit. Also es ist eben ja. So, wie Strange New Worlds halt mittlerweile ist. Es gibt diese Überhandlung und es ist ja nicht so, als hätten wir jetzt jedes Mal einen total resetzter Charaktere. Also wir merken zum Beispiel gerade ganz am Schluss bei Ortegas, die ja da wirklich diese Narben davon mitträgt, von dem, was da passiert ist. Und
wurde stark verwundert im, ja, also sprich, das mal sehen, was da noch kommt, da kommt sicher noch das eine oder andere,
ja.
Aber auch spannender Charakter, ja.
Ja, also da ist noch
also
so viel Potenzial
in
alle Richtungen, was da noch passieren kann und wird.
Drum, das ist halt nur bla von Paramount, hey, euch geht die Luft aus, da ist
ja.
7 Staffeln, wäre dann locker, vor allem die Folgen, Staffeln sind ja eh nicht so lang, also sprich, da wären 7 Staffeln locker drinnen gewesen, vor allem, man könnte ja super weiter erzählen, wenn Kirk übernommen hat.
Ja, da gab es ja Gerüchte sogar, dass das ein Plan ist, dass danach eine TOS-Serie folgen könnte, wo sie sagen, hey, wir haben die Sets, TOS beginnt ja eigentlich mitten in der Five-Year-Expedition, warum könnten wir das nicht mitnehmen und da noch ein bisschen machen? Aber das hängt halt jetzt alles in der Luft, weil wir wissen halt, Paramount hängt völlig in der Luft. Und
ja, mein Gott, das siehst du, was jetzt mit den Late Night Talk
passiert ist. Ja, eben. Also das zieht ja jetzt wirklich seine Kreise und
die implodieren gerade.
Die haben echt Probleme. Also die haben halt massiv Schulden. Die brauchen dieses Geld von der Fusion. Diese Fusion kommt nicht daher, weil die Kartellbehörde drauf sitzt seit einem Jahr und nichts sagt. Und da dürfte halt ganz, ganz viel an der Trump-Administration liegen. Und das wird halt gerade nicht besser. Und jetzt opfern sie halt links und rechts. Ich glaube nicht, dass sie Star Trek da geopfert haben.
Nein, aber es ist halt im gleichen Dunstkreis, das meine ich, dass sie halt gerade in alle Richtungen schlagen und halt Kinderserien absetzen, Star Trek auf Eis legen. Ja.
Nein, das
Paramount Plus aushungern.
Sie dürfen halt keine Entscheidungen treffen. Sie dürfen gerade keine wirklich finanziell relevanten Entscheidungen treffen und es laufen halt gerade Verträge aus. Und das dürfte ja bei Star Trek eben auch passieren, dass diese Verträge auslaufen und sie können sie nicht verlängern. Sie drehen ja auch ganz verzweifelt diese Star Trek Academy Serie. Da haben wir noch keine Folge gesehen. Sie drehen gerade an der zweiten Staffel.
Ja, aber wir stehen ja 2 Tage vor der Comic-Con. Vielleicht sehen wir da irgendwas.
Ja, ziemlich sicher.
Gibt es zumindest ein Star Trek-Panel. Also vielleicht gibt es da bald wieder neues Material zu sehen.
Ja. Aber ja, also ich finde es ja fast, ich fände es ja wirklich schade, wenn sie jetzt sagen, so, wir müssen jetzt Star Trek re-evaluieren, weil sie haben holprig angefangen. Discovery hat wirklich lang gebraucht, bis es sich gefunden hat und war bis zum Ende, ja, ein bisschen durchwachsen. Aber sie haben so gute Sachen gemacht in dieser neuen Star Trek-Ära. Ja. Und Strange New Worlds ist halt wirklich die Spitze davon. Aber ich hatte ja auch wirklich viel Spaß mit Lower Decks zum Beispiel.
Hätte ich auch gerne noch eine Staffel gehabt.
Ja. Eben, also da...
Und hat ja auch Ideen gegeben, ja? Also ja, da gibt es ja fertige Drehbücher für Lower Decks, ja.
Es gab ja auch diese Planung, theoretisch was zu machen, das nach Picard spielt, weil das so eine Ära ist, wo ich auch...
Ja, auch einen Cliffhanger, ne, eigentlich, ne?
Ne, so einen halben. Es gibt halt eine Hoffnung auf eine Zukunft und da gab es ja diese Konzepte von den Serienmachern, die gesagt haben, eigentlich würden wir jetzt gern Star Trek, ich glaube Legacy hieß das im Codenamen.
Ja.
Also das halt quasi wirklich mit diesem neuen Team unter dem Kommando von Captain Seven, dass sie da weiter erzählen mit den neuen, mit der Option, ich kann auch immer von TNG oder was auch immer da war, da könnt ihr auch natürlich DS9 oder Voyager mitnehmen, da könnte ich Gaststars reinbringen, weil das ist einfach eine Ära, die die Fans lieben und wo man wirklich noch was erzählen könnte. Das dürfte auch im Sand verlaufen sein, weil der Serienmacher macht jetzt was völlig anderes. Ich weiß gerade nicht was, aber irgendwas, ist ganz woanders.
Nein, schade, weil die Leute werden nicht jünger.
Also, ja, eben. Also,
ich meine, kann man immer noch weiter erzählen natürlich, aber wenn man die Gaststars haben möchte.
Ja.
Das hat man schon, Picard war ja wirklich on peak, würde ich mal sagen. Also viel später hat man Picard, glaube ich, nicht mehr umsetzen.
Nein, auf keinen Fall. Also das war ja fast, sagen wir mal, fast zu spät.
Ja, aber die dritte Staffel war...
Die dritte Staffel war tolles Fanservice, aber ich hätte da gern... Also das ist halt meine Ära, ganz ehrlich. Ich bin eigentlich mehr zu Hause in dieser ganzen TNG-Ära. Und da würde ich gern mehr sehen, weil Star Trek Academy wieder spielt ja jetzt eigentlich an der Discovery-Timeline weiter. Das ist ja die Fortsetzung von Discovery. Das heißt, da fehlt uns eigentlich was. Uns fehlt eine Serie, die dort weiter ansetzt.
Genau.
Aber mal schauen, also da wird ja aktuell durch diesen Deal, wird ja das ganze, die ganze Star Trek, wie das jetzt weiterläuft, in Frage gestellt, weil es kann sein, dass Skydance da eigentlich wieder mehr ins Kino pushen will und dass sie da wieder raus wollen aus den Serien und sagen, das ist uns zu teuer. Weil ich habe schon auch gelesen, diese Star Trek Serien spielen halt alle ihr Geld nicht ein. Was mich nicht wundert, es ist halt nur Paramount Plus und das ist jetzt nicht der Ort, wo massiv Geld liegt.
Ich meine, sie wird nachher noch ausgewertet. Also du siehst die Folgen inzwischen im Free TV auch.
Ja, das ist auch gut.
Aber trotzdem, du hast recht, du hast absolut recht. Ja, ich meine, es ist eh gut, ja. Weil auch Discovery und so weiter, das sollen die Leute ruhig sehen. Ja, ich meine, das ist jetzt kein Ding. Und ich hoffe, Strange New World machen sie es dann auch. Also,
ja.
Aber du kannst es ja auf Pluto sehen, ja, und eben auch auf diversen Sendern spielt es auch, inklusive Sci-Fi und so weiter, alle lizenzieren das dann.
Ja.
Also das machen sie Gott sei Dank eh, weil ja generell Paramount Plus Inhalte, du kannst ja Paramount Plus Inhalte auch auf Amazon schauen und auf Netflix schauen.
Natürlich, ja.
Ja, also Yellowstone, das wollte ich gerade sagen, es ist super schade, was gerade bei Paramount passiert, weil Paramount Plus, muss man sagen, hat in den letzten Monaten richtig gute Serien rausgeschmissen, die keiner sieht.
Ja.
Mobland jetzt zum Beispiel, ja, mit Pierce Brosnan und super, also wirklich gut. Und eben auch die ganzen Yellowstone-Serien sind fantastisch, die laufen auf Netflix mega Quoten ein. Das ist eh klar. Das ist halt wirklich gutes Fernsehen, ja. Aber mal schauen.
Ja, man muss schauen, was passiert. Es gibt ja tatsächlich noch Deals.
Zweieinhalb Staffeln.
Also ich habe jetzt erst gelesen, zum Beispiel, sie haben jetzt endlich diesen Deal mit South Park wieder geschlossen, weil da gab es ja massive Troubles. Weil da wurde ja sogar die Ausstrahlung der neuen Folgen blockiert, weil sie der Deal mit Paramount ausgelaufen ist, also mit Paramount Plus, und die durften halt auch da keinen neuen Vertrag abschließen. Und da waren ja die Macher schon richtig sauer, weil sie gesagt haben, die Folgen sind fertig, wir machen die extra eine Woche vor der Ausstrahlung, die sind ja ganz knapp dran, damit die dann pünktlich ausgestrahlt werden, und jetzt fangt ihr an, da rumzutun.
Ja,
also da
und das Problem ist, die können gar nicht woanders hingehen, weil die Rechte gehören Paramount zur Hälfte und die Hälfte ihnen.
Ja.
Also die sind aneinander gekoppelt. Ja. Also sprich, Paramount kann keinen South Park machen ohne die, und die können South Park nirgends ausstrahlen, außer wenn es Paramount verkauft.
Ja, und da war aber eben, genau das war ja das Problem, dass die gesagt haben, Paramount kann das jetzt gar nicht. Auch Paramount hat ja versucht, das loszuwerden, und die haben gesagt, ihr könnt das nicht ohne uns machen, wir müssen da mit am Tisch sitzen.
Ja.
Also da gibt es gerade massiv Probleme bei Paramount. Die Frage ist, wird das besser, wenn sie verkauft sind? Wird das irgendwann einmal kommen? Mal schauen. Also das ja, wird noch spannend. Es ist auch politisch einfach ganz, ganz spannend, was da gerade passiert.
Wie heißt es so schön? Manchmal muss es schlechter werden, bevor es wieder besser wird.
Es ist halt leider schon schlechter in mancherlei Hinsicht. Ja. Aber gut, das Gute ist, wir haben Star Trek Strange New Worlds, um den Bogen zurückzuschlagen. Das gibt uns eine Hoffnung auf die Zukunft.
Nehmen
wir. Ja, ich glaube, wir wollen das jetzt so irgendwie positiv da zu Ende bringen.
Florian, vielen, vielen Dank, dass wir über Star Trek reden konnten. Euch da draußen, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns bald wieder, spätestens beim Wochenstart. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss. Ciao.
Werde jetzt ein Schock 2 VIP auf Patreon oder Steady. Unterstütze den Betrieb und die Weiterentwicklung unseres Magazins und der Community. Unterhalte exklusive Podcasts und vieles mehr.